At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
In vielen Kulturen steht die Zahl 7 für Vollkommenheit, für Vollendung. Die 7 Tugenden, die 7 Tage der Schöpfung, die 7 Weltwunder der Antike, die 7 japanischen Glücksgötter und natürlich die 7 Staffeln von Star Trek The Next Generation. Das ist doch alles wunderbar rund. Wobei, auf der anderen Seite haben wir natürlich solche Sachen wie die 7 Todsünden, das verflixte 7. Jahr oder den Umstand, dass Elex das 7. Spiel von Piranha Bytes war. Also steht die 7 jetzt wirklich für Glück oder doch eher für Unglück? Das fragen wir uns natürlich auch gerade bei Civilization 7. Und weil wir das schon ausführlich spielen durften, sind wir nun auch 7 gescheit genug, um darüber zu diskutieren. Und so viel sage ich gleich. Nein, es fühlt sich noch nicht vollkommen oder vollendet an, dieses Spiel. Zumindest nicht für mich. Mein erster Gast hat als GameStar-Autor den 7. Sinn, wenn es um gute Strategiespiele geht, und ist mit 7 Meilen Stiefeln in diesen Podcast geeilt, weil er bis eben noch Civilization 7 gespielt hat. Herzlich willkommen, Rainer Hauser.
Hallo an alle, die zuhören oder uns zusehen. Wo kann man es denn überhaupt sehen?
Man kann es sehen, man kann es hören bei GameStar Talk im GameStar Podcast. Du bist quasi überall in der Welt gerade eingeschaltet. Und live. Herzlich willkommen. Mein zweiter Gast freut sich immer über 7 Wochen Regen nach dem 7-Schläfer, weil das eine tolle Gelegenheit ist, zu Hause zu bleiben und noch mehr Strategiespiele zu streamen. Er ist der deutsche Civilization-Papst, zugeschaltet aus der Stadt der 7 Rheinbrücken. Herzlich willkommen, Writing Bull.
Cool, was für eine Anmod. Mit dir werde ich mir irgendwie ausschneiden oder abtippen und dann noch ein Hintergrundbild von dir, ein Wallpaper dahinter tackern, das Ganze hinter Glas und bei mir an die Wand ranhängen. Vielen Dank. Das ist mit Abstand charmanteste und übertriebenste Anmoderation meiner Person, die ich je gehört habe. Danke.
Die ist in keinster Weise übertrieben. Ich freue mich sehr, dich dabei zu haben und natürlich auch dich, Rainer, um über Civilization 7 zu reden. Es war mir eine Herzensangelegenheit, diese Runde hier aufzumachen, weil ich früher auch ein großer Civilization-Fan immer war, das sehr viel gespielt habe, insbesondere in meiner Jugend, jetzt ein bisschen Pause gemacht habe, aber jetzt gesagt habe, zu Civ 7 bin ich wieder am Start und jetzt muss ich es auch mit Leuten reden, die noch tiefer drin sind als ich, und das seid ihr beide. Um vielleicht die eine Frage gleich zu klären für alle, die rätseln, was wir spielen durften von Civilization 7. Wir haben eine fast fertige Version von Civ 7 bekommen von Firaxis und durften dort auch alles spielen in den ersten beiden Zeitaltern. Also das Spiel unterteilt ja jetzt eine Partie in 3 Zeitalter. Die ersten beiden, das Zeitalter der Antike und der Entdeckungen, die durften wir komplett spielen. Und darüber dürfen wir auch frei reden. Was noch nicht besprochen werden darf, zumindest noch nicht gespielt werden darf, ist das dritte Zeitalter, die Moderne. Der Multiplayer, das konnte man noch nicht ausprobieren. Und es gibt eine Handvoll Anführer und Zivilisationen, über die wir nicht reden sollen. Aber das sind jetzt eher Kleinigkeiten. Und wenn wir gerade schon über die Zeitalter reden, das ist schon ein Zeichen dafür, es hat sich viel verändert in Civilization 7. Sie wagen sehr viel Neues. Daniel, wie ist es denn jetzt für dich? Wie findest du es denn? Hattest du Spaß damit?
Ja, absolut. Es ist revolutionär. Also es ist der größte Schritt von einem Civilization-Teil zum nächsten überhaupt. Also kann man so sagen. Die behaupten ja normalerweise immer, die würden einen Teil behalten, einen Teil weglassen und einen Teil wäre dann komplett neu, so ganz, ganz grob halt. Aber Mann, das fühlt sich so neu an. Es ist so eine ganz andere Spielerfahrung. Also ist natürlich im Kern immer noch ein Rundenstrategiespiel. Menschheitsgeschichte nachspielen, Fokker Hoar aufdecken und Diplomatie und andere Fraktionen kennenlernen, Diplomatieforschung, bla bla bla. Halt ein VX-Rundenstrategiespiel. Episch inszenierte die Menschheitsgeschichte. Aber unter der Haube so viele Änderungen. Wahnsinn. Und was für ein Risiko. Ein kreatives, aber auch ein finanzielles Risiko für Publisher und für das Entwicklerstudio. Die hätten ja auch einfach eine ruhige Kugel schieben können, einfach sagen können, wir nehmen Civ 6 und etwas auf hübsch und etwas zugänglicher geht da auch. Nein, volle Kanne Risiko. Scharf.
Das finde ich sehr lobenswert. Tatsächlich, ich erinnere mich noch, wie wir beide nach dem Summer Game Fest, als der erste Civilization 7 Trailer erschienen ist, miteinander diskutiert haben darüber, wie revolutionär dieses Civilization überhaupt sein darf. Also wie viel dürfen sie denn überhaupt wagen? Wie mutig dürfen sie sein? Und ich finde es grundsätzlich lobenswert, dass sie mutig sind, dass sie vieles wirklich ändern. Das beinhaltet natürlich immer das Risiko, dass es am Ende nicht funktioniert. Und ich glaube, es wird ein paar Sachen geben, jetzt gleich in der Diskussion, wo wir auch sehen, das funktioniert. Also zumindest habe ich ein paar Sachen, sag ich mal, wo ich sehe, das funktioniert für mich noch nicht richtig. Aber sie tun es wenigstens. Und ich glaube, es ist auch notwendig, gerade für eine Serie, die schon so lange existiert. Du kannst jetzt nicht mehr da sitzen und sagen, ja, wir machen halt einfach nochmal denselben Stiefel, wie Civ 6. Sondern jetzt muss mal wieder was richtig Neues kommen. Rainer, wie fandest du's? Wir ziehen das Fazit sozusagen vor. Wir gehen jetzt rückwärts durch unsere Civilization-Erfahrung.
Na, ich muss Daniel zustimmen. Es ist lobenswert, oder euch beiden zustimmen, es ist absolut lobenswert, dass sie sich so viel trauen. Aber wie überall im Leben gehört auch ein bisschen Selbsteinschätzung dazu. Und sie haben sich ein bisschen übernommen, zumindest im jetzigen Bild. Da hätte es vielleicht gut getan, wenn sie nicht ganz so viel geändert haben, hätten, damit sie dann das, was sie ändern, auch so richtig gut umsetzen. Jetzt wirkt es noch so, als bräuchte das Spiel noch ein bisschen, ein halbes Jahr, ein Jahr, bis es wirklich auf das Niveau kommt, da wo sie hinwollen.
Das musst du erklären. Geh mal gleich in die Vollen, was die Kritik angeht.
Meiner Einschätzung nach bis jetzt sind die Konzepte erstaunlich gut umgesetzt. Also die Basis von diesem ganzen Spiel passt schön zusammen und hat auch wirklich genau das, was Writing Bull sagt, dass man da mal wieder reinkommt und jetzt wirklich ein neues Spiel entdeckt und nicht das Gefühl hat, ja, jetzt spiele ich einfach wieder das, was ich jedes Mal spiele. Aber das Problem ist, dass dabei vor allem Balancing und der Polish des Spiels einfach noch hinten runterfallen. Also gerade nicht die Sachen, wo ich dachte, dass sie ein Problem werden würden. Mhm. Ich dachte eher, dass die Konzepte an sich das Problem sein würden. Aber das Gefühl habe ich bis jetzt gar nicht, sondern eher tatsächlich das Feintuning des Spiels, wo einfach Sachen wirklich schlecht erklärt werden oder gar nicht erklärt werden, wo in verschiedenen Modi das Balancing einfach noch nicht passt. Und gut, natürlich ein bisschen hat es auch noch die Frage mit der Immersion, ob einem das dann gefällt. Ich bin momentan zwiegespalten. Auf der reinen spielmechanischen Ebene sage ich bravo, es ist super, ich habe so viele Möglichkeiten, aber so richtig gut gefällt es mir trotzdem nicht, wenn ich irgendwie die neue Welt erkunde und dort dann Augustus mit den Inkern rumlaufen sehe. Das so richtig passt es mir trotzdem nicht.
Ja, also das hatte ich gedacht, würde mich viel mehr stören, als es am Ende getan hat. Ich habe auch mit Karl dem Großen die Perser angeführt, aber ich fand das an irgendeinem Punkt gar nicht mehr so schlimm. Vielleicht bin ich da inzwischen auch abgehärtet von Humankind, möglicherweise. Aber auch dann irgendwie die, weiß ich nicht, irgendwie komplett seltsame Kombination zu treffen, dann triffst du irgendwie Xerxes von den Mississippi oder sowas später im Spiel. Also da fand ich gar nicht so schlimm, weil die Anführer immerhin gleich bleiben. Es sind weiterhin halt historische Charaktere wenigstens, im Gegensatz zu Humankind, wo das halt auch so selbstgestaltete Charaktere sein konnten. Und ich fand trotzdem die Feindschaften und Freundschaften, die dann entstehen durch die Jahrhunderte, weiterhin nachvollziehbar, auch wenn halt die Völker durchgewechselt werden, dann irgendwie von den Normannen hin zu irgendwie was komplett anderem. Und dann, das stand für mich gar nicht so sehr im Vordergrund. Also ich dachte, das wird mich fuchsiger machen, da bin ich bei dir, als es das am Ende getan hat. Daniel, wie geht's dir damit?
Also die Kritik kann ich durchaus nachvollziehen. Ich würde es ein bisschen abmildern. Aber es gibt tatsächlich bei der Dokumentation der Spielfeatures und bei der Bedienung des Spieles, User Interface und so weiter, ein paar Dinge, die noch, also jetzt sind wir ja ungefähr einen Monat knapp vor dem Release des Spieles noch nicht rund sind und wo nachgebessert werden muss. Das sind allerdings alles Baustellen, die wirklich ganz eng umrissen sind. Also bei denen ich nicht sagen würde, es ist super schwierig, das noch zu verändern halt. Ne? Beim Balancing bin ich mir noch nicht sicher. Mir sind auch ein paar Punkte aufgefallen, aber um jetzt wirklich zu sagen, das ist jetzt noch nicht rund oder es ist rund, habe ich noch nicht genug gespielt. Dann möchte ich mich noch zurückhalten. Insgesamt, der Punkt, den du gerade angesprochen hast mit der Immersion, um das auch noch kurz den Leuten vielleicht zu erklären, die noch nicht alle eure oder meine Previews rauf und runter sich angeschaut und notiert haben, wie die Faktenlage ist, ist halt die Möglichkeit, dass man hat einen Anführer die ganze Zeit über und man bekommt in jeder seiner drei Epochen des Spieles, holt man sich eine Zivilisation dazu. Und man kann, wenn man möchte, immersiv und historisch spielen, also den Anführer, bei dem man beginnt, im ersten Zeitalter mit der Zivilisation zu koppeln, wie der auch historisch aufgetreten ist. Man kann eine beliebige andere Sache nehmen. Meinen KI-Charakteren kann man das zu Beginn einstellen bei Partiestart. Also wem man begegnet. Und man kann dort einstellen bei jedem einzelnen Gegner, auf den man stößt, ob der auch die historisch passende Fraktion hat oder nicht. Was mir fehlt, ist ein Knopf, wo man einfach anklicken würde, hey, ich will zwar zufällige Anführer haben, aber die sollen mit der passenden Zivilisation spielen. Das wäre eine Komfortfunktion für Immersionsfreunde, die ich mir sehr wünschen würde.
Wobei ja nicht, es hat ja nicht jeder Charakter in der Antike einen passenden Start für sich.
Das stimmt. Bei ein paar ist das nicht der Fall. Das stimmt. Oder zumindest so in etwa der Kulturraum oder dass es geografisch so halbwegs passt halt. Ja. Ich habe tatsächlich bei mir selber, das fühlt sich bei meiner Fraktion alles sehr immersiv an, aber was Micha sagte, mich stört das im Gegensatz zu dir, wenn ich zum Beispiel auf Napoleon und die Khmer stoße, relativ früh, finde ich irgendwie selber doof. Kann aber auch sein, dass das so ein Punkt ist, an dem man sich einfach gewöhnt im Laufe der Zeit halt. Ne?
Genau, ich würde sagen, es ist jetzt nicht das Riesenproblem, aber wirklich helfen tut es auch nicht, so wie es jetzt ist. Wobei ich auch noch nie der Fan davon war. Ich komme aus einer eher noch aus der Paradox-Richtung, wo das ganze Persönliche sowieso noch mal ein bisschen zurückgefahren ist. Und ich persönlich fand die Anführer an sich schon immer ein bisschen albern, weil ich meine, die waren vorher auch schon, warum lebt Julius Caesar 4000 Jahre? Macht auch keinen Sinn für mich. Und diese leichte Comic-Darstellung der Charaktere, die auch jetzt noch drinnen ist, mochte ich auch persönlich noch nie. Ich mag es lieber, wenn die Persönlichkeiten so ein bisschen ernst zu nehmen sind. Aber gut, das ist Geschmackssache.
Ja, also ich glaube, ich meine, realistische Serie in dem Sinne war es ja wirklich noch nie. Napoleon gab es ja in der Steinzeit jetzt, glaube ich, auch noch nicht in der Form. Aber es ist natürlich anders als gewohnt, ne, von dem Civilization. Ich finde trotzdem, das System ergibt Sinn. Die Kombinationen, die dadurch entstehen, sind interessant. Und auch zu gucken, ne, wo sind vielleicht Synergien zwischen dem jeweiligen Anführer, der Anführerin und der Zivilisation, die ich spielen möchte. Ich habe gestern mit Konfuzius und den Ming ein wenig experimentiert, die wissenschaftlich einfach sehr stark unterwegs sind, beide, und geguckt, wie ergänzen sich da die Boni. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Gottheit. Und wow, habe ich Wissenschaft geschaufelt. Also das war schon nicht mehr göttlich sozusagen, wie weit ich allen anderen dann sehr schnell voraus war und wie schnell ich dann Dinge auch erforschen konnte. Also das ist, glaube ich, auch ein Fingerzeig in Richtung dessen, was Rainer mit Balancing meint. Da sind viele Dinge noch im Argen. Muss man dazu sagen, ist ja auch eine unfertige Version. Ne? Wir spielen es ja vor Release, da wird sicherlich noch Patches geben oder auch ein Day-One-Patch, der vieles nochmal gerade rückt. Auf der anderen Seite sind wir ja auch schon einen knappen Monat vor Release, also endlos viel Zeit, um das auch noch zu balancen und auszutarieren, haben sie nicht. Aber Rainer, ich würde fast sagen, das ist halt das Risiko, wenn man viele Sachen ändert.
Klar. Und mir ist es am Schluss lieber, dass man was ändert, statt dass man, ja, wie gesagt, nur rumsitzt und nichts tut, aber trotzdem ein bisschen, es könnte besser sein, meiner Meinung nach. Eher, aber ich komme halt auch aus eher so einer Optimierungsrichtung. Nicht, dass ich jetzt total min-maxe, aber trotzdem, ich will im Detail verstehen, wie was funktioniert und so, und versuchen, das Beste aus meinem Reich zu machen, vor allem in diesem Verwaltungsbereich und so. Also ich bin jetzt weniger ein Rollenspieler, sage ich mal, im Strategiebereich, und da ärgert es mich dann ein bisschen immer, wenn das Spiel nicht ganz so gebalanced ist, wie es vielleicht sollte, um vor allem auch die Herausforderung aufrechtzuerhalten. Also wenn ich zu einfach gewinne, das stört mich einfach an Strategiespielen. In früheren Teilen war es dann immer so, dass halt einfach die KI einfach nur maximal gecheatet hat, was auch nicht hilfreich war, weil dann lief es immer darauf raus, du musst in Civilization 6 oder 5 musst du halt die ersten 50 Runden überstehen und dann hast du das Spiel auch schon wieder gewonnen, dann ist es egal, auf welchem Schwierigkeitsgrad. Und ich hatte jetzt gehofft, dass die KI mal anziehen würde, dass sie besser werden würde. Ich habe den Eindruck, sie ist ein bisschen besser geworden tatsächlich, aber immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte.
Ja, also ich hatte ein paar Szenen, wo ich mir auch so dachte, warum macht sie das? Zum Beispiel auch wieder Siedler unbewacht rumlaufen oder rumschippern zu lassen und solche Sachen. Aber immerhin, was mich sehr überrascht hat, als ich meine erste Partie gespielt habe, hat mir direkt so ein Stadtstaat, also das, was quasi früher die Barbaren waren, nur neutrale Dörfer, wird jetzt von den Stadtstaaten mit übernommen, schon in der Antike. Die senden Truppen aus und die haben mir dann sofort eine Stadt niedergerissen, weil ich sie ignoriert habe, weil ich mir dachte, Stadtstaaten, wen juckt es? Ne? So aus alter Civilization-Erfahrung, die werden mir schon nichts tun. Nee, dann rücken die mit ihrer Armee an und brennen meine Stadt ab. Meine erste Expansion, die ich gebaut habe. Also, ja, sie sind nicht vollkommen ungefährlich, sage ich jetzt mal, aber auch nicht vollkommen übermächtig. Das Gefühl hatte ich jetzt auch nicht. Oder vollkommen fehlerfrei.
Ich glaube, Micha, das ist auch die Frage, die wahrscheinlich den meisten Sith-Fans als erstes über die Lippen kommt. Hey, sagt doch mal ihr drei, wie ist der Zustand der KI? Weil das Civilization, die Civilization-Reihe seit Sith 5 einen etwas schlechten Ruf dafür bekommen hat über den Zustand der KI, seit eben dieses Spielprinzip eingeführt worden ist mit One Unit per Teil, eine Einheit pro Feld, ist halt nur möglich bei militärischen Einheiten. Und seitdem war viel schwierig mit der Koordinierung der einzelnen Einheiten. Man konnte keine Stapel mehr bilden und der Bewegung durchs Gelände. Und da muss ich sagen, es gibt eigentlich die frohe Botschaft, dass es besser ist. Es ist noch nicht optimal, aber es ist doch deutlich besser geworden. Und das ist auch kein Zufall, weil zum einen haben die Entwickler auch gesagt, stecken sie viel mehr Manpower, also viel mehr Mitarbeiter und da dementsprechend auch Budget rein in die Entwicklung der KI. Also der Mitarbeiterstab, der für KI zuständig ist, hat sich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, verdoppelt im Vergleich zu Civ 6. Und zum anderen haben die einen Spielmechanismus eingeführt, der wirklich richtig gut hilft. Das sind die Kommandeure. Also große Persönlichkeiten, die selber angegriffen werden können, aber nicht austeilen können. Aber die halt Truppen mitnehmen können, wie ein Truppentransporter. Den laden die ein. Anfangs haben die 4 Plätze, später 6. Dadurch können die dann, wenn man die entsprechend mit dem persönlichen Skilltree, mit der Eigenschaften immer den zuweist, noch weiter verbessert. Truppen über große Entfernung mitnehmen, vor Ort auspacken. Da kann man auf einen Knopf drücken und gemeinsam Fernkampf, gemeinsam Nahkampf, alle Einheiten drumherum durchführen lassen auf dem Gegner mit Spielbonussen. Das alles ist taktisch recht gut und hilft halt bei einer der beiden großen Baustellen, nämlich bei der Bewegung der KI-Einheiten doch deutlich. Beim Kampf selber habe ich gemerkt, ist mein Eindruck, dass der taktische Kampf auch der KI-Gegner recht gut funktioniert, deutlich besser als bei Civ 6. Also ich hatte deutlich, mein Eindruck war, wenn Gegner auf mich zukamen und meine Einheiten angegriffen haben, haben die es cleverer gemacht als zuvor. Bei der anderen großen Frage, wie auf der strategischen Ebene die KI-Charaktere und ihre Reiche auftreten, ob die kluge expandieren, kluge Diplomatie machen, kluge Forschung machen, dass man Urteilen zwiegespalten ist. Also einerseits habe ich Zivilisationen als Gegner gehabt, die waren echt eher Ausfälle. Die hatten halt lange Zeit nur eine Stadt zum Beispiel und sind ewig weit vorgerückt, um mit einem Siedler am anderen Ende der Welt eine Stadt zu gründen, statt direkt vor der eigenen Haustür, wo es eigentlich auch schön gewesen wäre. Andere dagegen habe ich erlebt, die waren auf mittlerem Schwierigkeitsgrad echt gut. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich an die rangerobbt hatte in Statistiken. Und eigentlich fand ich diese Mischung ganz wohltuend. Wenn alle so klug gewesen wären wie der Leader, hätte ich eventuell Probleme gehabt und ein Frusterlebnis. Trotzdem nicht ganz so gut wie die taktische KI ist die strategische.
Kann ich unterschreiben, das ging mir ganz genauso. Ich fand es sehr angenehm oder zumindest, also was heißt angenehm, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, aber die KI versteht auch ihre Herausforderungen in jedem der Zeitalter, die wir jetzt spielen durften. Wenn es dann im Zeitalter der Entdeckungen losgeht, dass man zum ersten Mal das Meer überqueren kann und es auch mit zu deinen Zielen gehört, in diesem Zeitalter Städte zu gründen, in der neuen Welt, die man dann entdeckt, in dem neuen Kontinent, zu dem man dann hinüberschippern kann, dort Ressourcen zu erobern und zu besetzen, die dann Schatzflotten generieren, die du zurück in die Heimat bringst, damit sie dort Geld abladen, ne, was dann auch wieder den Zeitalterfortschritt erhöht. Und wir können ja gleich nochmal kurz drüber reden, wie die Zeitalter überhaupt funktionieren, wie wir sie finden. Aber das kriegt die KI hin. Also auch diesen Wettlauf um die neue Welt, dort möglichst schnell irgendwie Siedlungen zu errichten, Kolonien zu errichten, da hatte ich das Gefühl, das macht sie gut. Also die schippern sofort los. Oh Mensch, lass uns Inseln finden, lass uns da Städte bauen. Wenn ich dann losgezogen bin mit meinen Schiffchen, dann waren die überall schon oder fast überall natürlich. Sie haben nicht alles zugepflastert, ne? Ein bisschen eine Chance hatte ich schon noch. Aber das fand ich klasse, weil daraus entsteht halt dann dieser Wettbewerb um die neue Welt und dieses, oh mein Gott, wo kann ich noch hinsiedeln? Wo ist es taktisch klug, jetzt noch irgendwie eine Insel zu besetzen, damit der Gegner da nicht hinkommt und so? Also das fand ich ganz cool. Wo ich das Gefühl hatte, dass sie Defizite hatte, ist im Umgang mit den Stadtstaaten. Weil teilweise halt Stadtstaaten auf der Karte waren und man kann sich, indem man Einflusspunkte, das ist sozusagen die Diplomatieressource im Spiel, ausgibt, mit diesen Stadtstaaten anfreunden. Und wenn man dann richtig viele Einflusspunkte in die Hand nimmt, dann kann man die sogar annektieren und zu eigenen Städten machen irgendwann. Und ich hatte das Gefühl, die KI ignoriert die nicht immer, aber recht oft. Also es gab viele Stadtstaaten, dann auch im Zeitalter der Entdeckungen, so Inselstaaten auf dem Weg in die neue Welt, wo die KI einfach gesagt hat, ne, ist schön, dass die da sind, aber muss ich mich jetzt nicht weiter mit beschäftigen. Und dann konnte ich, der Nachzügler, mich mit denen anfreunden, die dann annektieren und hatte sozusagen damit schon meine ausgebauten Stützpunkte in der neuen Welt, weil die KI sie halt einfach links liegen gelassen hat. Also das ist, also ich würde es komplett unterschreiben. Sie hat ihre Glanzpunkte und der taktische Kampf funktioniert gut, soweit ich das bis jetzt überblicken kann. Sie hat aber noch ein paar Sachen, wo ich auch sagen würde, dass da muss man noch dran drehen. Das muss noch besser werden.
Ich habe den Eindruck, dass die KI bewusst drauf getrimmt ist, den Spieler nicht zu frustrieren. Sie lässt einem die Goodie Huts oft einfach da, selbst teilweise direkt neben ihren Hauptstädten oder so, also die kleine Höhlen oder sowas, die man am Anfang mit Scout einsammelt. Sie lässt diese Stadtstaaten relativ oft unbehelligt und auch direkt im Kampf ist mir aufgefallen. Sie verhält sich relativ gut jetzt tatsächlich, die um ihre Truppen an die Front zu bringen und so und dann so richtig Druck auf einen zu machen. Aber sie lässt dann immer die entscheidenden Schritte oft aus. Also zum Beispiel hatte ich nur einen Krieg, da hat die KI richtig schön auf mich eingekloppt, aber dann, sie wollte einfach die Stadt nicht einnehmen. Sie hätte es 5-mal gekonnt, aber sie hat es immer verweigert, diese Stadt tatsächlich einzunehmen, hat mir nochmal die Chance gegeben, da nochmal was reinzustellen, damit sie nicht erobert werden kann. Und solche Sachen sind mir ein paar Mal aufgefallen, wo ich den Eindruck habe, dass das bewusst gemacht wurde, damit der Spieler nicht frustriert wird.
Das wäre ja ein schwerer Vorwurf. Also auf niedrigen Schwierigkeitsgraden ist es ja okay, aber wenn sie das wirklich so gemacht hätten, das wäre ja
uncool. Also ich habe jetzt auf der zweithöchsten gespielt. Also wie gesagt, es kann auch nur Unfähigkeit in dem Fall jetzt gewesen sein, dass die KI aus irgendeinem Grund nicht wollte, dass sie die Stadt einnimmt, aber sie hat es halt nicht gemacht.
Kann man natürlich nur ein bisschen spekulieren, aber das Beispiel habe nicht ich erlebt, aber ich habe 2 Preview-Keys bekommen und den anderen nutzt ein Civilization-Experte meiner Community, mit dem ich den Content auch gemeinsam aufzeichne. Wir hocken mal um jeden Abend zusammen, er in Hamburg, ich in Köln, wir Bildschirm miteinander verbunden, ich spiele, er guckt zu, wir zeichnen auf, macht super viel Spaß, ist quasi Multiplayer-Koop-Match, das wir da inszenieren. Und der hat genau das erlebt, was du gerade geschildert hast, Rainer. Fremde KI-Gegner marschiert auf einer seiner Städte zu, macht fast alles platt und den letzten finalen Move rein in die Stadt und einen als Menschen in die Knie zu zwingen, da verschont einen die KI dann halt, hat er auch einmal erlebt. Aber einer Sache muss ich sagen, das haben wir noch nicht angesprochen beim Thema KI, was extrem Positives, das kann man dann sehen, wenn man sich mit dem Stadtstaat angefreundet hat und dann dort so Suzerän wird, also der Schirmherr wird, dann bekommt man deren Sicht auf die Karte. Und wow, Riesenqualitätssprung im Vergleich zu Civ 6, die scouten weiträumig. Vorher war das immer so, dass man mitbekommen hat, dass die KI-Gegner so nur so enge Räume um sich herum genutzt haben, ne? Und das ist jetzt komplett anders. Also selbst Stadtstaateneinheiten marschieren bis zum Ende der Karte und wollen alles kennenlernen, kommen auch, wenn die dir feindlich gesonnen sind, vor deine Tore hin und sagen, hey, gibt's hier vorne Beute, die wir eventuell einsacken können? Und das ist, finde ich, qualitativ ein großer Sprung voran, ist die KI bei der Erkundung und bei der Nutzung der Karte einfach viel expansiver und aggressiver auftritt.
Eine kurze Frage, habt ihr den Eindruck, dass ihr während dem Spiel eine Ahnung habt, was die KI gerade vorhat? Weil ich habe das Gefühl, ich spiele halt für mich so vor mich hin und irgendwann, vielleicht gibt's mal einen Krieg, aber am Ende des Zeitalters sehe ich dann, okay, der hat halt so viele Punkte in dem Vermächtnis und so gemacht, aber ich habe nicht das Gefühl während dem Spiel, dass ich weiß, was meine KI-Gegner eigentlich vorhaben.
Micha, ich weiß, dir liegt die Antwort auf den Lippen, aber ich platze raus, weil das ist so, weil ich will euch gerne mal schocken mit meiner Ansicht. Ich finde nämlich, dass wir das nicht beurteilen können. Ich hab früher auch so rumgeheimnist, was hat ein KI-Gegner eventuell im Hinterkopf, welchen Plan, ist da ein Masterplan, ja, nein. Mittlerweile denke ich mir, wir sollten uns nicht überschätzen. Wir sehen nicht das, was der sieht. Wir wissen es nicht. Wir können nur unseren kleinen Teil der Karte sehen und wir können gar nicht beurteilen, ob da irgendwo ein Masterplan abläuft oder nicht. Thema Siedler hast du ja angesprochen, Micha. Wenn du irgendwo einen Siedler siehst, der von der KI nicht begleitet wird mit einer Militäreinheit, denkst du, wie die meisten Civ-Fans auch, ganz schön doof. Wenn du mit mir Multiplayer spielen würdest, ich schicke meine Siedler fast immer unbewacht los, weil ich das einfach, das ist halt Füllmaterial. Wenn da mal einer drauf geht, wird ein Zivilist nachgebaut. Ich gehe im Spiel nicht anders um wie im Real Life mit meinen Mitmenschen, halt ein bisschen skrupellos und Menschen sind weg, Abfallprodukte halt einfach als Strategie.
Bitte klipp das hier nicht raus, sonst.
Nein, um Himmels Willen, rausschneiden, bitte unbedingt rausschneiden. Ja. Aber im Ernst, also wenn ich ein KI-Gegner wäre irgendwo, man würde über mich urteilen, würde man sagen, der Typ ist doof. Also als Mensch geht er noch als KI eine Niete.
Also meine Antwort wäre, ich habe schon das Gefühl, dass man Unterschiede sieht in ihrem Verhalten. Zum Teil, jetzt nicht auf einer großen oder auf so einer Ebene wie vielleicht früher, dass man sagen konnte, aha, Konfuzius, der geht auf einen Religionssieg, zumal es einen Religionssieg in der Form gar nicht gibt. Ne? Es gibt halt die vier Pfade Kultur, Wirtschaft, Militär und Wissenschaft, in denen man gewinnen kann, Religion in dem Fall nicht. Aber ne, früher konntest du ja genau sehen, okay, das ist jemand, der auf jeden Fall auf Eroberung geht, das ist jemand, der auf jeden Fall auf Religion gehen wird. In der Ausprägung nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie Unterschiede haben in ihrem Verhalten, zum Beispiel was dann die Besiedelung der neuen Welt angeht und dieses Hin- und Herschicken von Schatzflotten, was ja beispielsweise ein Weg ist zum Wirtschaftssieg dann später und dafür Punkte zu sammeln. Oder dass ich das Gefühl hatte, okay, es gibt einen Nachbarn, in meiner letzten Partie war das Augustus mit den nicht Römern natürlich, weil er hatte, weiß ich nicht, die Shawnee oder sowas, der mir dann besonders viele Missionare vorbeigeschickt hat, um meine Städte zu bekehren. Also da standen ständig diese Glaubenskrieger vor der Tür und wollten, dass wir ihrer Religion angehören. Also so gewisse strategische Unterschiede. Man kann ja auch im Diplomatie-Menü die Agenden nachschauen, also was die einzelnen Herrscher so vorhaben oder was sie bevorzugen, konnte man sehen. Aber nicht so krasse Unterschiede, dass ich direkt sagen kann, Katharina die Große, na klar, der muss ich aus dem Weg gehen, die will einen Eroberungssieg. Also das hatte ich nicht das Gefühl, dass es so scharf. Warum fragst du denn? Wie ging's dir denn damit?
Na, ich finde nur, einerseits steuert einen das Spiel jetzt ein bisschen stärker mit diesen Vermächtnispforten, als es früher war. Also so, dass es dir mögliche Zielrichtungen vorgibt, wo du hingehen kannst. Einfach so ein bisschen stärker geführt einfach, was ich total gut finde. Also es, man muss es nicht machen. Die Vorteile sind nicht so gigantisch, dass man es unbedingt verfolgen muss, aber man kann es gut machen. Aber gleichzeitig fühlt es sich für mich ein bisschen so an, als würde ich halt einfach für mich alleine vor mich hinspielen. Ich habe keinen echten Grund, mich, also sage ich mal, wenn ich jetzt nicht gerade auf Eroberung gehe, habe ich keinen echten Grund, mich mit der KI anzulegen oder so. Oder so sie halt irgendwie aktiv von irgendwas abzubringen. Also zum Beispiel, also so Interaktionen, so wie zum Beispiel in Civilization 6 hatte man mit dem Kultursieg so eine Interaktion, dass wenn jemand auf den Kultursieg geht, es relevant ist, wie stark ist der zweitstärkste bei der Kultur. Also wenn ich halt sehe, okay, der geht auf Kultur, dann kann ich ihn entweder angreifen oder selbst meine Kultur hochpumpen, damit der halt nicht den, so schnell den erreicht. Aber diese Interaktionen fehlen mir so ein bisschen. Ist jetzt kein großer Kritikpunkt, aber ich fühlte mich so ein bisschen allein in der Welt manchmal, wenn ich nicht gerade angegriffen worden bin.
Okay, das ging mir anders. Also ja, wahrscheinlich auch, weil ich einfach entweder selber die meiste Zeit angegriffen habe oder angegriffen wurde. In meiner zweiten Partie mit Konfuzius, wie gesagt, auf Gottheit, war es so, dass ich war mit Katharina der Großen verbündet, aber das war auch meine einzige Freundin in der Welt. Alle anderen KI-Völker, also 6, glaube ich, an der Zahl, ich glaube, wir waren zu 8 insgesamt, haben mir dann irgendwann den Krieg erklärt. Oder beziehungsweise sie haben Katharina der Große den Krieg erklärt und die hat mich mit reingezogen, weil ich die Allianz nicht brechen wollte. Danke dafür. Und dann hatte ich auf einmal diesen riesigen Weltkrieg, wo ich auf allen Fronten belagert wurde, natürlich mit Katharina zusammen. Vielen Dank für die Hilfe. Also die hat auch Truppen dann vorbeigeschickt, die ein bisschen mitgeholfen haben. Besiegt haben sie mich aber nicht. Ich habe sogar am Ende geschafft, eine gegnerische Stadt einzunehmen, bevor das Zeitalter endet, was ein bisschen auch wieder in Richtung deiner Hypothese deuten würde, dass ihnen der letzte Drive zur Eroberung dann möglicherweise fehlt, diesen KI-Gegnern, oder der letzte Stoß mit dem Bajonett, den sind sie dann doch nicht zu führen bereit, vielleicht manchmal. Weil ich war schon unter Druck, aber nie so krass, außer zur See, aber ja, ich hatte zu wenige Schiffe gebaut und so. Aber dass meine Städte mal richtig in Gefahr gewesen wären, war eigentlich nicht groß der Fall. Bis auf eine, aber was die gerettet hat, erzähle ich gleich, wenn wir über die Zeitalter reden. Und das war mein absoluter Lieblingsmoment in Civilization bis hierhin. Aber ich will ja nicht sofort mein ganzes Pulver verschießen.
Ich wollte jetzt einen Sprung machen zum Thema Diplomatie, Rainer, falls ich dich da mitnehmen darf. Du nickst wohlwollend, dann mache ich das mal. Weil Thema Diplomatie ist schon ganz oft gerade ja angesprochen worden mit vielen kleinen Anekdoten, die wir hatten. Und da muss ich sagen, da ist der Sprung von Civ 6 auf Civ 7 ein klares Level up. Ich finde, die Funktionen, die es gibt, da gibt es eine neue virtuelle Ressource, die heißt Einfluss. Und Einfluss ist unglaublich vielfältig und strategisch clever nutzbar. Dann kannst du sowohl die kleinen Dörfer, die es auf der Karte gibt, also diese Mischung von den alten Barbaren und von den alten Stadtstaaten, da gibt es, die werden zusammengefasst zu unabhängigen Dörfern. Das sind sowohl Leute, die dich eventuell überfallen, als auch Leute, die du halt bezirzen kannst mit Einflusspunkten. Dann kannst du dort irgendwann Suzerän werden. Dann hast du eine Auswahl von Suzerän-Bonussen, passend dazu, welcher Typ von Stadtstaat das ist, und kannst du den aussuchen, der zu deiner Spielweise am besten passt. Oder du kannst dann halt später sagen, das wird eine eigene Stadt von mir. Dafür kannst du Einflusspunkte ausgeben, aber auch für Verträge mit anderen Herrschern. Mehr Forschung, mehr Kultur, was weiß ich was. Und man kann die zu anderen auch ausgeben bei der Kriegsführung, weil da gibt es jetzt ein sehr mächtiges System der Kriegszufriedenheit oder Kriegsunzufriedenheit. Das gab es zwar auch schon bei Civ 6, aber das hat da keine große Rolle gespielt. Aber hier ist das viel, viel mächtiger. Ich mache gerade in einer Partie, die ich eben noch privat gezockt habe, bin ich schier verzweifelt darüber, dass ich halt jemand, mit dem ich, der mich gut leiden konnte, wo ich da gar keinen Bock drauf hatte. Ich wollte gar nicht geliebt werden. Mein Nachbar Napoleon hing an meinen Rockschößen und hat gesagt, WB, ich mag dich. Ich habe gesagt, ich habe ihm zeigen wollen, dass ich ihn nicht mag. Ich habe ihn überfallen, zack, plötzlich minus X Punkte Kriegsunzufriedenheit, weil er konnte das nicht verstehen. Sein Volk konnte das nicht verstehen. Mein Volk konnte das nicht verstehen, warum ich einen auf Aggressor gemacht habe. Und das gab so mächtige Malusse auf die Kampfkraft der eigenen Einheiten. Ich habe es trotz einer riesigen Übermacht an Militäreinheiten nicht geschafft, durch einen schmalen Korridor von unwegsamem Gelände in seine Hauptstadt reinzumarschieren. Ich hab's nicht auf die Reihe bekommen. Andauernd starben meine Leute. Immer wenn meine Leute starben, sank die Kriegszufriedenheit in meiner Bevölkerung erst recht. Und ich musste auf der Gegenseite wieder Leute umbringen. Aber ich habe auf eine Masse von Wegwerfeinheiten gesetzt. Ich habe eben schon aufgezeigt, dass es ein charakterliches Defizit von mir ist. Es ist halt auch beim Militär so. Und da habe ich echt Lehrgeld zahlen müssen, weil die Leute, mein Volk war unzufrieden, dass ich andauernd Menschen habe, aus dem eigenen Volk habe umbringen lassen. Das mochten die nicht. Und da bin ich echt an meine Grenzen gestoßen als Bösewicht.
Ich finde, ich gebe dir total recht, das ist auch das, was Rainer vorhin gesagt hat, dieses System mit den Einflusspunkten ist clever. Ich finde das richtig, eine richtig coole Idee. Zumal diese Kriegsmüdigkeit, wenn die entsteht, also wenn dein Volk unzufrieden ist mit diesem Krieg, deine Kampfkraft ja verringert. Ne? Das heißt, die Truppen an der Front sagen dann, oh Mist, wir haben jetzt weniger Bock zu kämpfen, kriegst halt dann 2, 3, 4 Punkte Abzug auf die Kampfkraft, ist prozentual gesehen vielleicht nicht viel, vielleicht 10% oder je nach Zeitalter, in dem man ist, aber es macht trotzdem was aus dann, wenn du einen Kampf startest, in dieser kleinen Statistik zu sehen, minus 5 Punkte. Ne? Und dann solltest du Einflusspunkte ausgeben, um dem gegenzusteuern, sonst haben deine Truppen halt einfach einen Nachteil. Cleveres System, genauso clever finde ich diese gemeinsamen Unterfangen, die man starten kann mit den anderen KI-Völkern, zusammen oder gegen sie. Ne? Es gibt ja sowohl Dinge, die euch gegenseitig nutzen, wie ein Forschungsabkommen, wo du dann sagen kannst, hey, wenn wir beide Einflusspunkte ausgeben, dann profitieren wir beide davon, indem wir mehr Forschungspunkte bekommen. Aber man kann auch selber, wenn einem sowas angeboten wird, sagen, nee, ne, ich habe jetzt keinen Bock, meinen Einfluss dafür zu verpfeffern. Es reicht mir, wenn ihr ein Forschungsabkommen so von eurer Seite aus startet und ich widerspreche dem einfach nicht. Oder du kannst sagen, küss mich am Buckel, habe ich keinen Bock. Ne, und auch dafür dann Einflusspunkte ausgeben. Auf der negativen Seite, wenn dich jemand denunziert und dir diplomatisch schaden möchte, kannst du sagen, okay, mach doch, mir doch egal, ne, greife doch an, wenn du möchtest. Oder du kannst sagen, ich gebe Einflusspunkte dafür aus, dass das scheitert. Das gleiche dann bei Spionageaktionen und. Also, dass dieser Einfluss als Diplomatieressource plus noch, ne, was den Umgang mit Stadtstaaten angeht, so vielseitig ist, das finde ich sehr, sehr cool. Und das finde ich ist auch ein System, was in Zukunft, ne, wenn sie dann, wie wir alle wahrscheinlich schon jetzt voraussetzen, DLCs machen, Add-ons machen, sonst was, neue Systeme da einbauen, dass man noch ausbauen kann. Also das gehört, glaube ich, mit zu den cleveren Dingen, die sie sich ausgedacht haben, die sie jetzt neu machen. Es sei denn, Rainer hat eine andere Meinung.
Nee, er nicht. Nee, da würde ich zustimmen. Vor allem ist ja möglich, auch tatsächlich, jetzt macht es, glaube ich, deutlich mehr Sinn, dass es Charaktere gibt, die auf Diplomatie und Spionage fokussiert sind, weil du mit diesem System wesentlich mehr machen kannst als früher. Es geht nicht mehr darum, ich kann halt jetzt, keine Ahnung, 3 Spione aussenden und mir ein bisschen Gold irgendwo holen oder so, sondern du kannst halt wirklich viele interessante Dinge machen und dadurch werden halt diese Art von Anführer auf einmal viel interessanter und es gibt eine neue Spielebene, die gefällt mir auch gut. Ich würde jetzt vielleicht noch ein paar Sachen ein bisschen drehen, wie zum Beispiel mir diese gegenseitigen Angebote für so Abkommen sind mir ein bisschen zu häufig. Manchmal nervt's, wenn dann dieser Bildschirm jedes Mal wieder hochploppt und ich will ihn gerade nicht. Oder wenn dann die Werte hinten raus noch nicht so gut skalieren. Also wenn ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt mittlerweile 300 Gold pro Runde ein und dann fragt mich der, ob ich 60 wertvollen Einfluss dafür ausgeben will, 6 Gold mehr in der Runde jetzt ja, einzunehmen, dann passt es noch nicht so, aber das sind dann Kleinigkeiten, die fallen eher wieder in diesen Balancing-Bereich.
Ja, stimmt. Ich möchte mit euch gerne über ein anderes neues System noch reden, was schon kontrovers diskutiert wurde, als man zum ersten Mal davon gehört hat. Und jetzt haben wir mehr davon gespielt, um zu schauen, wie es wirklich ist. Nämlich der Elefant im Raum, die Zeitalter. Ja, eine Civilization-Partie ist im 7. Teil jetzt unterteilt in Zeitalter, die voranschreiten, einerseits langsam pro Runde, andererseits schneller, wenn die Spieler bestimmte Ziele erfüllen, beziehungsweise die Völker, ne, die KI auch, im Bereich, ne, wie vorhin schon gesagt, Wirtschaft, Militär, Kultur oder Wissenschaft. Ich muss es jedes Mal neu denken, wenn ich das aufzähle, weil ich weiß immer, ich vergesse eins, aber ich glaube, das sollten sie sein. Also es gibt diese Vermächtnispfade, sozusagen Siegpfade, in denen man bestimmte Ziele erfüllen kann. Und wenn du das schaffst, also kleine Mini-Quests, die man da hat, dann geht auch der Zeitalterfortschritt ein bisschen schneller voran. Dieses Zeitalter gipfelt dann in einer Krise, die ist abschaltbar im Optionsmenü. Ich sag's gleich dazu, man kann Krisen abschalten für alle, die sowas nicht mögen. Ich liebe sowas, weil es mich erinnert an Alpha Centauri damals, wo die Psi-Würmer irgendwann kamen und der Planet nicht loswerden wollte. Hier ist es so, wenn diese Krise beginnt, dann musst du für dich nachteilige Sozialpolitiken wählen. Zum Beispiel, dass deine Städte unzufriedener werden, wenn sie einer fremden Religion folgen oder wenn sie sich auf einem anderen Kontinent befinden. Also du musst, das Spiel zwingt dich dazu, dir selber so einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, unterlegt mit einer kleinen Erzählung, die auch zu deinem Spielstil passt. Zum Beispiel halt, dass dein riesiges, in der Antike, ne, Kontinent umspannendes Reich einfach intern zerfällt und dass es da Dissens gibt, dass gar nicht mehr alle jetzt Römer sein möchten oder sowas. Und dann wählst du diese Nachteile. So, und dann ist das Zeitalter vorbei und dann kommt eine Zäsur. Und das finde ich, ist das eigentlich krasse. Dann kommt diese Zäsur, es enden alle Kriege. Deine Armeen werden nicht komplett aufgelöst, aber die Einheiten werden neu verteilt, zum Teil auch aufgerüstet auf modernere Varianten dann im nächsten Zeitalter. Je nachdem, welche Ziele du vorher erfüllt hast, kannst du fürs nächste Zeitalter dann auch Boni freischalten, zusätzliche Attributspunkte für deinen Herrscher, wo du dann da wieder Prozentboni freischaltest für Wissenschaft, Expansion und sonst was alles. Alle, wie gesagt, aber es ist halt dieser Hardcut, der dann in einer Partie ist. Es wird auch dann neuer Technologiebaum freigeschaltet. Der alte gilt als abgehakt und vollständig erforscht. Also es ist kein so es ist keine organische Bewegung durch die Weltgeschichte mehr, sondern so ein Etappenlauf, ne, so Staffelübergabe sozusagen. Und ich sage jetzt nochmal nicht, was ich davon halte, sondern will erst Daniel fragen, wie fandst du dieses System denn jetzt, wo du das mal am Stück spielen konntest, wie es sich auswirkt?
Cool. Cool. Also, das hast du wunderbar beschrieben. Ich fand das sehr cool. Das Einzige, wo ich ein bisschen mehr unsicher bin, es fehlt die Kontinuität, weil das müsste man jetzt bei den Fakten, vielleicht darf ich das noch hinzufügen, es gibt halt nicht nur diese Epochen, sondern zwischen Epochen quasi auch gefühlt, da fehlt ein bisschen was. Also, du kommst von der Antike, zack, ein paar Jahrhunderte später in ein neues Zeitalter und dann Erkundung, dann machst du noch einen Satz und dann bist du plötzlich im Gefühl so, was weiß ich, Moderne beginnt ja. Wir dürfen noch nicht drüber reden, aber das sind ja Infos, die Entwickler schon gegeben haben oder die schon gezeigt haben. Beginnst du ungefähr im 18. Jahrhundert, würde man sagen, was Technologie und Gesellschaft betrifft. Das heißt, es gibt so Lücken dazwischen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Kontinuität. Aber grundsätzlich, ich bin generell ein Riesenfreund davon, nicht immer das gleiche Spiel in besserer Grafik und leicht optimiert zu bekommen, sondern ich bin da alles andere als konservativ, gerade weil ich Civilization liebe und alle Civ-Teile kenne oder fast alle kenne, bis auf den ersten, hätte ich gerne mal im alten Gewand einen neuen Körper. Das fände ich hübsch. Und das bekommt man jetzt tatsächlich und das finde ich total spannend. Und ich bin auch nicht jemand, der so nachtrauert hinter dem, was ich vorher hatte, weil ich kann ja immer noch Civ 6 spielen, ich kann immer noch Civ 5 spielen, sondern ich bekomme neue Dinge, die ich ausprobieren kann von meiner Lieblingsspielemarke. Das finde ich extrem cool. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, ist dieses ganze Prinzip, das dahinter steht, dass man nämlich die LGL, ich hau jetzt mal meine persönliche Kreation raus, die Late-Game-Langeweile, dass man der den Garaus bereitet, weil das ist ja ein zentraler Gedanke der Entwickler. Die haben Daten analysiert von ihren Spielern und haben festgestellt in der Statistik, die meisten Partien werden nie bis zum Ende gespielt. Es gibt Leute, das sind Civ-Spieler, die haben niemals Late-Game überhaupt gespielt. Und verblüffend viele sogar, ne? Und das ist dermaßen heftig, dass sie sich jetzt halt gesagt haben, wie könnten wir den Leuten ein Spielerlebnis liefern, auch in der mittleren Spielphase und in der letzten, die für die interessant ist. Und da haben die eine sehr kreative Lösung gefunden.
Ich stimme dem insgesamt zu. Ich finde es eigentlich ein tolles System. Also insgesamt auf jeden Fall besser. Also was heißt besser? Ich finde es super, dass es jetzt da ist. Mir gefällt es. Aber ich finde auch wieder, hier steckt der Teufel im Detail. Zum einen, ja, dieser abrupte Sprung fühlt sich ein bisschen unnatürlich an. Ich würde auch noch bezweifeln, jetzt zum aktuellen Stand, ob es wirklich so viel bringt fürs Durchspielen. Ich habe schon den Eindruck, dass das Spiel trotz der Cuts ganz schön eskalieren kann, durch die vielen Boni, die Anführer, die Zivilisationen, die Wunder und alles Mögliche mitbringen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich den Effekt hat, den sie sich erhoffen, ob das wirklich dazu führt, dass ich das Spiel durchspiele, weil ich bin jetzt gerade bei der aktuellen Partie irgendwo in der Mitte des zweiten Zeitalters, habe schon wieder den Eindruck, ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich kann auf jeden Sieg gehen gleichzeitig, so ungefähr. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und das Einzige, was ich gar nicht mag an diesem Übergang, ist, dass es mir das Ende des Technologiebaums, sagen wir mal das letzte Drittel, immer komplett wertlos macht. Weil irgendeine Forschung, die ich 3 Runden vor Zeitalterwechsel erforsche, die bringt mir einfach nichts. Ich habe davon nichts. Und das stört mich total, weil es gibt so eine Leerphase am Ende jedes Zeitalters, da wo es fast egal ist, was ich jetzt mache. Ich baue halt noch 2 Gebäude, aber auch die werden dann mehr oder weniger nutzlos im nächsten Zeitalter, außer ein paar wenige davon. Also, mit Ausnahme davon, dass ich irgendeine Strategie, die ich halt gerade verfolge, zum Beispiel, halt irgendwie den Wirtschaftssieg im ersten Zeitalter zu kriegen, eigentlich ist das falsch gesagt, den Vermächtnis Pfad von Wirtschaft zu beenden. Alles andere fällt irgendwie so hinten runter, weil es egal ist, weil ich es ja sowieso nicht mitnehme. Und das stört mich ein bisschen. Es hilft beim Balancing natürlich, wenn zum Beispiel jeder wieder auf dem gleichen Niveau im Technologiebaum ist. Aber es führt eben auch zu diesem Problem, dass hinten raus Sachen egal sind einfach.
Ja, das stimmt. Also alles, was nur wenige Runden vor Ende freigeschaltet wird, ist dann halt, wenn du eine neue Militäreinheit freischaltest, so auf den letzten Schritten, den Ritter dann zum Beispiel im Zeitalter der Entdeckungen oder sowas, das ist halt einfach nicht mehr wichtig.
Ne? Es ist dann sogar ja so, dass es teilweise dir ja sogar schadet. Wenn ich jetzt 3 Runden vor Schluss meine Ritter alle upgrade, verhaue ich das ganze Gold. Ja. Das Gold nehme ich aber tatsächlich mit und meine Einheiten werden sowieso geupgradet. Da gibt es mehrere so Sachen, die keinen Sinn ergeben. Also auch zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, es gibt so ein Desaster, wo dann deine Städte rebellieren können, also so eine Krise. Und da ist mir auch aufgefallen, du kannst, wenn du zum Beispiel die ganzen Bezirke nicht reparierst, das kostet entweder viele Runden oder viel Geld. Nimmst du sie einfach ins Zeitalter mit, sind sie halt einfach wieder geheilt danach. Was natürlich theoretisch Sinn macht, weil natürlich eine kaputte Bücherei nach 300 Jahren vermutlich wieder aufgebaut wurde. Oder theoretisch vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall, es gibt einfach relativ viele Sachen, die noch nicht 100% durchdacht sind, wodurch sie dann durch den Zeitalterwechsel einfach egal werden oder mir sogar schaden, wenn ich sie verfolge.
Ja, also was ich würde euch zustimmen, ich finde das System grundsätzlich viel cooler und cleverer, als ich es zuerst befürchtet hatte. Ich bin trotzdem halt kein Fan, genau wie ihr, von diesem harten Cut. Der muss im Prinzip sein, weil man auch bei diesem Zeitalterwechsel eine neue Zivilisation wählt, ne, die man teilweise auch schon im Zeitalter vorher dann freischaltet. Wenn man irgendwie 3 Siedlungen mit jeweils 3 Bergen im Stadtgebiet hat, dann schaltest du die Inka frei. Wenn du 4 Tempel errichtet hast, dann sagt dir das Spiel, hey, jetzt kannst du im nächsten Zeitalter die Siam spielen. Muss natürlich nicht, ne, man hat dann schon eine Auswahl der freigeschalteten Zivilisationen. Aber damit das irgendwie logisch nachvollziehbar ist, muss es ja dann einen gewissen Cut geben, jetzt bist du plötzlich jemand anders. Aber ich finde genauso, ne, das Ende ist dann immer ein bisschen, ja, es kommt halt dann zu plötzlich und es fühlt sich einfach nicht mehr so organisch an, zumal dann einfach Dinge halt abgebrochen werden wie Kriege. Und ich hatte die eine Situation, da habe ich versucht, eine gegnerische Stadt zu erobern, um die vier Vulkane drumherum waren. Also vier Vulkane waren sozusagen unsere Grenzregion. Absolut großartig. Ich habe dann im nächsten Zeitalter der Entdeckung, wenn dann die Religion als neues Feature dazukommt, habe ich dann dort meine Religion gegründet, den Vulkanismus, weil ich mir dachte, also wenn die Leute irgendwas verehren, dann diese Vulkane, weil sie ständig von denen mit Lava bespuckt werden, weil die brechen halt auch aus. Das ist eine der Naturkatastrophen im Spiel. Und das bringt dann meine Armeen um, die da stehen. Ich konnte nicht diese Stadt erobern, weil mir diese Vulkane ständig Feuerbälle auf den Kopf geschmissen haben. Fand ich toll. Ist eine tolle Geschichte. Und das Problem war dann halt nur, dann kam der Zeitalterwechsel. Ich war endlich dabei, auf diese Stadt vorzurücken. Und dann bin ich im nächsten Zeitalter, der Krieg ist vorbei. Weil ich bin jetzt ein neues Volk, ne? Es wird alles wieder zurückgesetzt. Wir können uns trotzdem immer noch nicht leiden, mein Nachbar und ich. Xerxes war das in dem Fall, wir waren immer noch verfeindet. Und ich habe dann natürlich auch so schnell wie möglich einen neuen Krieg vom Zaun gebrochen. Aber dass es einfach so endet, bin ich nicht so der Fan. Weil es sich einfach komisch anfühlt.
Wenn ich da würde ich ganz kurz einen kleinen Infoblock dazwischen schieben und nochmal ganz kurz sagen, weil das kann man sich wahrscheinlich als Zuschauer oder Zuschauerin gar nicht unbedingt oder Zuhörer nicht unbedingt so alles jetzt genau merken in dem Augenblick. Was passiert genau beim Zeitalterwechsel? Kriege werden beendet, aber sie haben einen Einfluss darauf, wie man sich sympathisch oder unsympathisch findet danach. Alle Verhältnisse zueinander, Liebe und Hass, werden ein bisschen abgemildert, aber die Tendenz bleibt erhalten. Von den Einheiten behältst du ein paar Einheiten, die in der Nähe deiner Städte bleiben. Aber wenn du sehr viele Einheiten hast, ist ein Teil halt weg. Automatisches Upgrade hast du schon erklärt. Es gibt zwei Arten von Siedlungen. Es gibt die großen Städte und die kleinen Gemeinden. Alles, was du gebaut hast auf der Karte, bleibt erhalten. Aber falls du aus einer Gemeinde eine Stadt gemacht hast, wird die zum Zeitalterwechsel einmal zurückgesetzt. Du musst dann nochmal dieses Upgrade durchführen gegen eine kleine Goldprämie. Die Standorte bleiben allerdings. Hauptstadt ausgenommen. Hauptstadt ist immer Hauptstadt. Und ansonsten hast du, wie gerade auch schon beschrieben, halt einfach neue Technologiebäume und so weiter. Und das System, über das wir sicher gleich noch reden werden, dass man so ein paar Bonuspunkte hat, die man dann nachher noch ausgeben kann für sich selber. Also der Anführer, der skillt sich im Laufe der Zeit. Auch die Kommandeure, von denen ich eben erzählt habe, diese Truppentransporter, die hat man auch immer noch. Die bleiben auch erhalten, auch mit ihren Beförderungen. Insgesamt eine super knifflige Geschichte, finde ich, für die Spieleentwickler. Das zu balancen, weil einerseits will man ja, dass jetzt was Neues anfängt und dass man wirklich auch eine Challenge hat. Ne? Es muss Abstriche geben von dem, was man sich erarbeitet hat. Andererseits möchte man aber auch, dass sich das Spielen vorher gelohnt hat. Du musst ja den Eindruck gehabt haben, ich habe jetzt nicht nur für mich hingedaddelt, sondern ein Teil der Sachen kann ich halt noch mitnehmen. Es darf sich nicht anfühlen wie beim Tod, dass in deinem Hemd keine Taschen sind, sondern es muss so ein kleiner Tod sein und ein paar kleine Taschen sind auf dein Leichenhemd draufgenäht und das kannst du ein bisschen voll machen und dann kannst du in deine zweite Existenz rüberwechseln. Das ist nicht leicht zu balancen.
Ja, definitiv nicht. Und vor allem es führt ja auch zu insgesamt mehr solchen künstlichen Cuts. Ich würde nicht sagen, dass das Spiel jetzt irgendwie unrealistischer ist als seine Vorgänger, aber es drückt dir das so ein bisschen stärker aufs Auge, weil es wegen diesen Mechaniken bestimmte Sachen machen muss. Und zum Beispiel, was du auch gesagt hast mit den Städten. Es macht dann einfach keinen Sinn, dass jetzt meine Großstadt aus der Antike, die alle möglichen wichtigen Gebäude hat, jetzt eine Gemeinde auf dem Niveau von einem Dorf ist. Ich setze halt dann sofort wieder zurück auf eine Stadt meistens. Aber es macht halt einfach wenig Sinn, dass so wie es sich verhält. Wenn dann theoretisch, wenn es dann realistisch sein wollen würde, dann müsste diese Stadt auch sozusagen degenerieren, damit es Sinn macht. Aber einfach die Stadt in seiner ganzen Prächtigkeit da, nur die Bezeichnung ist jetzt eine andere, ist halt so sehr künstlich. Und das, finde ich, drückt einem das Spiel immer wieder so ein bisschen zu sehr deutlich auf, dass man eben das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nur eine Spielmechanik, aber keine Immersionsmechanik.
Ja, also das stimmt, ja, normalerweise, so wie Rom, ne, in der Geschichte, die halt das damals die Prachtstadt der Antike und dann jahrhundertelanger Verfall, bis es ein besseres Dorf war. Und jetzt können wir wieder hinfahren, das ist eine tolle Stadt und man kann einen Haufen Geld dort loswerden. Aber diesen Verfall an sich bekommt man so nicht mit. Es ist ein bisschen die Krise, das kann man sich halt im Kopfkino so zurechtlegen, aber spielmechanisch ist es nicht da. Natürlich, wenn man dann, ne, das ist das System, was du gerade angesprochen hast, Writing Bull, wenn man dann in diesen Vermächtnispfaden diese Bonuspunkte freischaltet, gibt's da auch einen wählbaren Bonus. Ich glaube, im Wirtschaftspfad, wenn du dort alle Ziele erfüllt hast im vorherigen Zeitalter, dann kannst du sagen, ich wähle den besonders mächtigen Bonus, dass alle meine Städte Städte bleiben. Ja, und damit halt nicht zu Gemeinden.
Der aber leider gar kein Bonus ist. Ich verstehe den nicht, den Bonus. Also das sind zwei völlig verschwendete Punkte, weil ich kann die Städte auch einfach sofort danach praktisch fürs Gleiche, also für so gut wie kein Geld wieder hochstufen.
Ja, wenn du es Gold hast, ja. Mhm.
Und ich dachte, es würde wenigstens das so machen, dass ich dann insgesamt mehr Städte hochstufen kann, weil nach jeder Stadt steigt dieser Goldbedarf. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich halt schon zwei behalte und starte dann wieder bei der ersten Stadt, die ich in diesem Zeitalter jetzt hochstufe, dann habe ich halt, also sozusagen, dass ich mir den gewaltigen Batzen Gold spare, ist aber nicht so. Das Spiel setzt auch dieses Geld entsprechend zurück. Also dieser Vermächtnispfad ist nicht gebalanced. Es macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, es macht schon Sinn, wenn es gebalanced wäre. Also das ist ja das, was ich meine. Genau. Wenn es dir sagen würde, okay, hey, hier ist ein neues Zeitalter, du willst deine Stadt, deine ehemalige Stadt wieder zu einer neuen Stadt aufwerten, ja, dann gib mir mal 1000 Gold. Du hast nur 400. Schade, mein Freund, hättest du mal ein goldenes Zeitalter erreicht vorher. Das wird Sinn ergeben, aber wenn es dann zu einfach wird, das funktioniert nicht.
Vor allem, wenn ich eben schon eigentlich auf Wirtschaft spiele, dann ist das, was ich mir an Gold spare, durch dieses goldene Zeitalter, was ich mir freigeschaltet habe, ist ungefähr 2 bis 3 Runden Einkommen wert. Ja, das ist keine Belohnung. Also dafür spiele ich nicht die ganze Zeit drauf hin. Also das, hä?
Da spricht der Min-Maxer.
Also sowas stört mich dann halt wirklich. Ja, also ich will halt dann schon irgendeine Belohnung. Die muss ja gar nicht so richtig krass auf irgendwie, dass ich dann jetzt total davonlaufe wegen diesem Bonus. Aber irgendwas, wo ich halt dann stolz drauf sein kann. Aber ich bin nicht stolz drauf, dass ich mir jetzt 300 Gold gespart habe.
Was mich persönlich bei diesen Vermächtnissen und dem Mitnehmen noch handwerklichen, was ich noch nicht so ganz optimal gelungen finde im Spiel, ich finde, das ist zu kompliziert und ein bisschen verwirrend inszeniert. Also wir hatten eben schon mehrfach von Quests gesprochen, die man da hat. Die werden quasi als Quests inszeniert, aber sind de facto keine. Also du hast diese verschiedenen 4 Bäume, in denen du halt auf einer Skala, wie ein Fieberthermometer, die Skala, das steigt allmählich an durch deinen Spielerfolg, die Temperaturen werden heißer, irgendwann zwischendurch gibt's so kleine Extra-Belohnungen und wenn man dann besonders viele Ressourcen angeschlossen hat, Städte gebaut und erobert hat oder was auch immer, dann bekommt man halt, oder ganz toll bei der Forschung war, bekommt man halt diese stufenweise Bonusse. Das Ganze dazwischen, auf der Übersichtsseite wird einem, wenn einem dazu so Texte gezeigt und man wird einem animiert, ob man diesen Quests folgen soll oder ob man sich die anzeigen lassen soll. Es wird einem gesagt, mach dies, mach jenes, das hilft. Und das ist ziemlich verwirrend, weil ich, also für mich war es verwirrend, weil ich relativ spät erst kapiert habe, dass man diese Zwischenziele, also diese Handweisungen, was man zu machen hat, dass man das gar nicht machen muss, dass das nur Tipps sind der Entwickler, dass da irgendwie, dass das wie eine Quest inszeniert ist, aber das kannst du völlig ignorieren, Hauptsache du erreichst das Endziel. Und diese ganzen Dinge, die dir da angezeigt werden mit den Zwischentexten, mach dies, mach jenes, das ist einfach nur eine von der Präsentation her missglückte Idee, das Spiel einsteigerfreundlich zu inszenieren. Das ist eine von diesen vielen kleinen Punkten, die Rainer auch schon andauernd aufsummiert, wo man sagen muss, das ist noch nicht so optimal umgesetzt im User-Interface, in der Erklärung. Man sucht teilweise auch nach Informationen, die man noch nicht findet. Mhm. Das Ganze ist nicht hochdramatisch. Also es ist nicht so, dass das Spiel gar nicht erklärt wäre. Aber es ist erkennbar so, dass einzelne Infos, wenn man die sucht, dass man die halt nicht bekommt und dass man die gerne hätte oder dass man die gerne etwas früher im Spiel hätte oder wie auch immer. Das sind alles Dinge, wo ich sage, das lässt sich relativ leicht noch reparieren, wenn die Entwickler das reparieren wollen. Mehr Sorge würde mir machen, wenn bestimmte grundlegende Spielmechaniken jetzt nicht funktionieren würden, weil das könnte man innerhalb der nächsten Monate nicht reparieren. Wir sind als Tester oder als Reviewer ja natürlich immer oder Previewer immer in einer schwierigen Situation, weil wir müssen immer raten, ob die Sachen, die wir bemängeln, ob die beheben wollen, ob das leicht zu beheben ist oder schwer. Mhm. Wir können immer nur das beurteilen, was wir haben, die Version. Andererseits müssen wir fundiert raten, das wollen die Leute ja auch wissen draußen, ob man das leicht korrigieren kann oder nicht. Und meine persönliche Einschätzung wäre, das meiste, nicht alles, aber das meiste, was ich zu bemängeln habe, sind Dinge, die den Willen der Entwickler vorausgesetzt relativ leicht behebbar wären, weil das so kleine Dinge sind in der handwerklichen Umsetzung.
Ja, ich finde, das ist auch ein bisschen des Pudels Kern insgesamt, was dieses Civilization 7 angeht. Wir hatten es jetzt auch schon mehrfach gesagt, es gibt sehr gute Ideen, aber wenn man mehr ins Detail schaut, mehr ins Balancing, mehr in kleine Dinge und sei es Erklärungen im Interface. Mein Rainer und ich haben schon im Vorgespräch jetzt drüber philosophiert, dass heutzutage, man kennt es aus den Paradox-Spielen, eigentlich so ein kontextsensitives Hilfsmenü, wo man einfach nur den Mauszeiger am PC dann über einen bestimmten Begriff bewegt und dann klappt ein neues Fenster auf und sagt dir, ah, du suchst Informationen zu Sozialpolitiken, kann ich dir sagen, das ist das und das. Und wenn du noch mehr wissen möchtest, kannst du noch weitere aufklappen. Haben sie nicht. Ne? Gibt's in Civilization so nicht. Also viele, viele Sachen, die dann unklar sind. Viele Sachen, wie gesagt, die im Balancing schwierig sind. Aber im Großen, was die Spielsysteme angeht und die Spielideen, ist es auf einem guten Weg und ist es eigentlich clever. Und da komme ich jetzt auch nochmal zu dem Punkt, warum ich die Zeitalter so mag, weil sie nämlich die Gelegenheit bieten, in jeder Ära neue Ziele und neue Herausforderungen zu setzen. Also von Entwicklerseite, ne? In jeder Ära zu schauen, okay, was war denn die größte Herausforderung für die Völker der Antike? Ne? Oder überhaupt erstmal diese Welt kennenzulernen. Was war denn die Herausforderung im Zeitalter der Entdeckungen? Na, über den Ozean zu schippern und eine neue Welt zu entdecken. Wo es dann aber auch schon Leute gibt, die diese Welt halt gerne für sich haben wollen, ne? Und so weiter. Und das dann entsprechend zu erleben. In der Moderne, ne, wieder andere Sachen. Die Industrialisierung hatten sie schon gezeigt da in ihren Entwicklervideos. Und wie man dann Ressourcen weiterverarbeitet und mit der Eisenbahn und mit Häfen in seinem ganzen Reich verteilt, um damit wertvolle Vorteile zu bekommen. Also man kann tatsächlich sehr gezielt für jedes Zeitalter eigene Mechaniken einbauen, die dazu gut passen. Die Religion zum Beispiel dann auch, am Anfang zumindest, im Zeitalter der Entdeckungen. Und das finde ich sehr cool, weil es einfach eine sehr klare Art gibt, welche Möglichkeiten du hast, zu welchem Zeitpunkt dieser Weltgeschichte. Und wenn die dann aber nicht mehr wichtig sind oder nicht mehr so stark oder auch historisch nicht mehr sinnvoll sind, dann sind sie halt auch einfach nicht mehr da im nächsten Zeitalter. Ich würde mir wünschen, dass sie das später weiter ausbauen. Was momentan halt an Features in der Hinsicht drinsteckt, hat halt weniger Tiefe, zum Teil weniger Tiefe, als es in Civilization 6 hatte. Das Religionssystem zum Beispiel ist relativ oberflächlich bislang. Man sammelt halt irgendwie Reliquien, die man in Städten ausstellt, oder man kann andere Städte konvertieren und bekommt dafür dann bestimmte Boni, die du auch selber wählen kannst. Aber es gibt zum Beispiel diese Religionskriege nicht mehr, wo sich Missionare dann gegenseitig mit dem Stock auf den Kopf hauen oder sowas. Oder dass man Einheiten kaufen konnte mit Glauben in Civilization 6, haben sie nicht mehr drin. Oder dass Regierungen, meine größte Nemesis in diesem Spiel, das Regierungssystem, du wählst halt nur einmal pro Zeitalter eine Regierung und die ist dann für den Rest des Zeitalters gesetzt, also für 1000 Jahre Menschheitsgeschichte oder sowas. Und diese Regierung bestimmt auch nur, was bei einer Feier, die in deinem Reich veranstaltet wird, wenn du genügend Zufriedenheit angesammelt hast. Also Städte haben bestimmte Zufriedenheit und all diese Zufriedenheit, all diese kleinen Smileys fließen in ein gemeinsames Konto. Und wenn das voll ist, dann gibt's eine große Party und die Regierung bestimmt, zwischen welchen beiden Boni du bei dieser Party wählen kannst. Also zum Beispiel mehr Nahrung für alle Städte oder eine schnellere Produktionsgeschwindigkeit von Militäreinheiten. Und das ist mir für sowas Wichtiges wie Regierungen, ist mir zu wenig. Also da hätte ich mir gewünscht, dass mehr drin steckt, aber grundsätzlich dieses Zeitaltersystem hat viel, viel Potenzial, auch weil, ne, das ist der nächste Elefant im Raum, auch weil ein Teil der Menschheitsgeschichte noch fehlen wird zum Launch. Das wurde ja auch schon kontrovers diskutiert, denn die Moderne wird sich bewegen ungefähr, naja, vom Ende des Zeitalters der Entdeckungen, der Industrialisierung bis so zu den Anfängen der Raketentechnik, also ungefähr bis ins Jahr 1950, dann ist das Spiel vorbei. Oder zumindest die Progression im Spiel vorbei. Also es fehlt sozusagen der Kalte Krieg, es fehlt unsere Gegenwart. Es würde fehlen die Zukunft für Leute, die das in einem Civilization haben wollen, mit Kampfrobotern und sowas. Brauche ich nicht, bitte baut es nicht ein, ist nicht notwendig. Aber dass es die Gegenwart nicht gibt mit, ne, dem Internet und mit modernen Jets und allem, was dazugehört, das finde ich schade. Die kommt halt erst noch irgendwann.
Aber gleichzeitig, also Vorteil ist halt wirklich dieses modulare System. Sie können sowohl hinten dran was dran bauen, was jetzt, wenn Sie es, sagen wir mal, wenn Sie es kostenlos machen würde, ein Vorteil wäre. Wenn Sie es als DLC machen dann irgendwo ein Nachteil ist, aber zumindest fürs Balancing ist es.
Hast du kostenlos gesagt?
Ich weiß nicht. Also, sie haben da so sich drum rumgewunden, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie es ausloten wollen. Vielleicht auch, wie teuer machen sie es. Also ich habe das Gefühl, dass sie es noch nicht 100% entschieden haben, aber das ist jetzt nur eine totale Spekulation. Aber zumindest hilft es ihnen auf jeden Fall beim zukünftigen Balancing dann. Und eben, man kann Spezialmechaniken wieder neu einbauen, ohne den Teil zuvor irgendwie kaputt zu machen. Und genauso kann ich Einzelbereiche des Spiels, das schon besteht, patchen, ohne eben auch wiederum die anderen Bereiche total zu zerstören. Also wenn ich sage, okay, in der zweiten Zeitalter Religion funktioniert noch nicht so gut, dann kann man da relativ einfach rangehen, ohne den Rest zu beeinflussen. Und ich glaube, also das hilft zum Entwickeln schon.
Ja.
Das würde ich so auch unterstreichen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es nicht irgendwie nachgeliefert wird. Wann und in welcher Form, weiß ich nicht. Was man allerdings auch sagen muss, diese Zeit von den 1950er Jahren etwa bis in die Gegenwart hinein. Also man könnte sagen, Entschuldigung, trotz Bonbon war die Stimme einen Moment weg. Quasi die Postmoderne, die hat, glaube ich, irgendwann so begonnen so ganz grob in den 80er Jahren. Also die Moderne ist im Spiel drin, also das Zeitalter kulturhistorisch so ungefähr von Aufklärung und Französische Revolution Mitte des 18. Jahrhunderts bis zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also die Moderne, wie man die kulturhistorisch versteht, ist fast ganz drin. Postmoderne fehlt und die Gegenwart fehlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht nachgeliefert wird. Eines muss man allerdings auch sagen, das wäre dann tatsächlich ich vermute mal, dass man das als viertes Zeitalter inszeniert. Man kann es auch aufmachen, so wie Rainer schon angedeutet hatte, einfach eine Sache, die man hinten dran klatscht an das dritte Zeitalter.
Nee, ich meinte schon, dass es als neues Zeitalter rankommt, weil das bietet sich ja total an.
Das bietet sich deshalb an, weil einfach in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung gesellschaftlich, politisch, industriell, technologisch ein irres Tempo hatte. Die Welt verändert sich an immer schnellerem Maße. Und man könnte die Spielwelt, die existiert hat, halt von der Französischen Revolution bis ins Jahr 1950, das ist ja schon ein relativ langer Zeitraum. Und wenn man sich überlegt, was jetzt da später dazu kommt, Globalisierung und KI und Internet und die Vernetzung von Menschen und Maschinen und so weiter, also das glaubwürdig zu inszenieren in ein und im selben Zeitalter, finde ich extrem schwierig. Und dann wiederum finde ich die Entscheidung der Entwickler zu sagen, man macht das etwas später, kann ich sogar nachvollziehen, obwohl ich es schade finde, weil das wäre dann quasi ein Drittel mehr Spiel. Denn das Spiel ist ja unterteilt. Micha hat es toll dargestellt. In drei Spiele sind ja im Prinzip unter der Haube Civ 7 unter dem Dach versammelt, weil die sich Spielalter so unterschiedlich spielen. Und dann, das ist dann quasi nochmal 33% mehr. Ich finde das persönlich zwar auch schade, dass es jetzt nicht spielbar ist, aber mich stört das auch nicht, jetzt das Spiel erstmal kennenzulernen und die Entwickler denen zuzugucken, wie die das Spiel reifen zu lassen, und dann wird das nachgeliefert und kriegt dann nochmal ein Drittel mehr und nochmal ein neues Civ 7 Teil kommt dann raus. Könnte ich Frieden mitschließen.
Könnte ich auch, wenn es nicht so teuer wäre. Weil das ist halt so ein Aspekt, bei dem ich dann sage, wenn ich 70 Euro für dieses Spiel zahlen soll, in der Standardversion zumindest, gibt ja dann noch teurere Collector's Editions beziehungsweise spezielle Editionen, die man sich kaufen kann, hätte ich erwartet, ein Spiel zu bekommen, das sich weniger, und das entsteht halt sehr stark durch dieses fehlende Zeitalter, das sich weniger nach Early Access anfühlt. Ein bisschen. Ich weiß, dass solche großen Strategiespiele immer ein bisschen Early Access sind. Das geht bei Paradox den Leuten genauso, ne? Also alles, was neu erscheint, auch bei Civilization war das so, durch die Add-ons später wird es so viel besser, so viel runder, kommen so viel neue und tollere Features mit rein, dass auch in Civilization 5 am Anfang inzwischen meilenweit entfernt ist von dem, was es geworden ist. Ja, bei C5 am Anfang waren wir ja auch so, oh, das soll der neue große Wurf sein für Civilization. Ah, da müsst ihr aber noch ein bisschen dran arbeiten. Und erst dann haben sie halt coole neue Systeme eingebaut, das Ding erweitert, neue Völker, ich glaube, die Religion, Gods and Kings und sowas ist ja dann erst reingekommen. Und das wird dieses Mal wieder genauso sein, aber das ist halt schon, dieses letzte Zeitalter rauszulassen, schon sehr, sehr, ein sehr plakatives Loch so in meinen Erwartungen an ein Civilization. Und deswegen ist es wirklich so dieses Gefühl, wir bekommen hier etwas, was in vielerlei Hinsicht noch nicht ausgereift und vollends durchdacht sein wird, auch dann, wenn es erscheint. Und selbst dann, wenn sie dieses Balancing noch weiter verfeinern, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Firaxis ist ja ein Team mit sehr viel Erfahrung, was das angeht. Aber selbst dann sind halt viele Systeme noch nicht voll ausgebaut oder schöpfen ihr volles Potenzial noch nicht aus. Und dann fehlt halt auch noch dieses Zeitalter. Es ist gemein, vielleicht, aber es hat für mich so dieses Geschmäckle von Early Access irgendwo.
Und vor allem ist, ich meine, in der heutigen Welt, man muss die Leute halt verstehen, die Angst haben, dass es per DLC dazu kommt und sie noch mehr zahlen müssen für ein Spiel, das eh schon teuer ist. Und da müsste, also wenn es nicht so ist, dann müsste Firaxis oder 2K in dem Fall mal ganz dringend anfangen, das genau zu kommunizieren. Es gibt, wenn sie es kostenlos nachliefern, gibt es keinen Grund, es nicht zu kommunizieren. Und dann verstehe ich die das Marketing nicht, außer sie wollen es halt nur klein halten, weil es per DLC kommt. Und deswegen verstehe ich da schon die Leute, dass sie da Unmut verspüren mit dieser Taktik. Dass es überhaupt dieses Zeitalter noch nicht mal drinnen ist, haben sie auch schon in so dieser maximal unauffälligen Methode irgendwo im Stream angekündigt, ja. Anstatt es den Leuten mal ehrlich zu sagen, was halt drinnen ist. Und das, also ich finde, das hinterlässt kein gutes Gefühl, was die Durchkommerzialisierung des Spiels angeht. Zusätzlich gibt's ja auch noch wieder diese ganzen typischen Sachen mit Vorbesteller, Boni Deluxe Edition und am Schluss zahlst du dann, wenn du wirklich alle Anführer haben willst, irgendwie 120 Euro oder so. Also sie machen da, finde ich, keinen guten Präsentationsjob.
Ja, also ich hätte auch gesagt, wenn sie jetzt gesagt hätten, okay, Civ 7 kommt halt raus, ohne dieses letzte Zeitalter und dafür kostet es halt 40 Euro. Cool, ja, wäre so an mein Herz, Freunde. Sehr, sehr gerne. Und halt klarer, das ist vollkommen richtig, klarer kommunizieren, was man denn dann dafür bekommt. Aber zu sagen, hey, es ist ein Civilization, das ja durchaus revolutionär ist in seiner Mechanik und in dem, was sie riskieren und auch mutig voranbringen beim Thema Spielmechanik. Aber ne, in einem Civilization dann auf so einen Teil der Erwartung zu verzichten und das auch nicht so frei zu sagen und trotzdem den Vollpreis dafür zu verlangen, naja, muss man nicht machen.
Also die Kommunikation der Marketingabteilung finde ich auch etwas wenig professionell. Da bin ich ganz auf Seiten von Rainer und von dir. Das hätte man nicht so rumdrucksend in einem Livestream und dann mit Andeutung nur sagen müssen. Wenn man dazu steht, dann sagt man das, dann erklärt man das transparent, dann lässt man keine Lücken in der Kommunikation, wo wir irgendwas hineingeheimnissen können. Das fand ich etwas unglücklich. Ich würde allerdings bei weitem nicht den Schritt gehen, den du gegangen bist, Micha, und das Spiel als Early Access Version unter dem Label einer Vollpreisversion, dahin ging's ja jetzt etikettieren. Es geht mir noch deutlich zu weit, weil der Production Value, also der Produktionswert des Spieles, ist erkennbar ein immens hoher. Die ganze Inszenierung des Spiels, die Grafik, wie lecker das aussieht, wie viele neue Spielmechaniken implementiert sind. Das alles ist, wenn man das mit anderen Vorex-Spielen vergleicht, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, im letzten Jahr zum Beispiel mit Millennia und mit Ara History Untold, da muss man klar sagen, die haben deutlich nochmal eine Schippe draufgelegt. Und es ist kein Zufall, dass sie der Branchenführer sind bei diesen episch inszenierten Vorex-Menschheitsgeschichten, Rundenstrategiespielen. Das haben die auch damit wieder eindeutig gezeigt. Es sind eine Fülle von kleinen handwerklichen Dingen im Balancing, im User-Interface, in der Erklärung des Spieles. Das sind, glaube ich, die drei wichtigsten Punkte, die noch verändert werden müssen. Aber ich sehe, da fehlt hinten was. Ich würde mir auch wünschen, dass die Zeit zumindest bis zur Gegenwart oder bis zum Ende des 20. Jahrhunderts noch mit drin wäre. Das hätte ich auch erwartet. Mir ist auch die Kinnlade runtergeklappt, als ich festgestellt habe, oh, das kommt doch nicht. Und ich fand das sehr, sehr erstaunlich. Ich würde mir auch wünschen, dass das drin ist. Aber ich kann nicht sagen, dass es deshalb ein unfertiges Spiel ist. Das geht mir deutlich zu weit.
Aber es hat halt mit dem Erwartungsmanagement zu tun, das sie halt nicht gut betreiben. Und dann, wenn du von außen, wenn du es nicht selber spielen kannst, nicht weißt, wie lange spiele ich denn jetzt an einer Partie mit diesen drei Zeitaltern, dann steht dieses Gefühl schnell und da verstehe ich nicht, warum sie es halt so machen, wie sie es kommunizieren. Und ich meine, grundsätzlich könnte man da auch viel offensiver mit der Sache umgehen, weil grundsätzlich ist es ja das gleiche Problem wie bei Open Worlds zum Beispiel. Nur weil es größer ist oder in dem Fall länger, heißt es ja noch lange nicht, dass es mehr Spaß macht. Und wenn ich mich halt offensiv hinstelle und sage, okay, wir sehen halt, unsere Spiele waren zwar immer mordslang, aber es hat keiner zu Ende gespielt, weil es hinten raus keinen Spaß gemacht hat. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf andere Bereiche, so dass das, was ihr tatsächlich spielt, auch maximal viel Spaß macht. Solche Sachen muss ich halt dann klar kommunizieren und so die Erwartungshaltung dann steuern, aber nicht so das Gefühl vermitteln, naja, ihr kriegt ja irgendwie das perfekte Civilization, aber irgendwie fehlt einiges davon. Das ist einfach unglücklich gemacht.
Ja, also Transparenz ist immer gut. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und auch transparent zu erklären, warum man es so macht, wie man es macht, schadet nicht. Also genauso, ich bin komplett bei dir, Rainer, wenn sich auch der Ed Beach zum Beispiel hinstellen würde und sagen, hey, das und das und das sind halt unsere Herausforderungen jetzt auch bei der Gegenwart und wir wollen jedem Zeitalter einen eigenen Stempel aufdrücken. Ich finde durchaus, wie du es vorhin gesagt hast, Daniel, ihr bekommt halt quasi drei Spiele in einem, weil jedes Zeitalter sich individuell anfühlen soll und unterschiedliche Spielmechaniken halt nun mal hat. Die Ideologien kommen ja auch wieder dazu, dann in der Moderne mit Demokratie, Faschismus, Kommunismus, wo dann die Sozialpolitiken entsprechend unterteilt sind und so Feindschaften entstehen zwischen unterschiedlichen Ideologien. Wir wollen tatsächlich für jedes Zeitalter solche Features finden, aber für die Gegenwart haben wir noch keine endgültige Lösung gefunden, aber hier ist unser Plan, wie es damit jetzt weitergeht.
Oder halt auch sagen, wie bei einem MMO, diese Spiele werden immer umfangreicher. Ich kann nicht zum Release den gleichen Umfang bringen wie ein 10 Jahre altes Spiel. Geht halt nicht. Ja. Muss man halt manchmal auch einfach zugeben, dass es halt so nicht funktioniert. Das führt insgesamt letztendlich zu weniger Unmut, wenn ich das zugebe, als wenn ich so von hinten rein dann reindrücke, wo dann jeder das Gefühl hat, ja, da werde ich halt beschissen.
Ja, es hat auch wahrscheinlich noch einen anderen Grund, und zwar, weil das Spiel eben diesen revolutionären Satz gemacht hat von Civ 6 auf Civ 7, weil sich da so viel verändert hat, sind auch so viele neue Dinge jetzt da, die erst auch mal rund laufen müssen. Natürlich haben große Publisher und große Entwickler einen großen Stab von Q&A-Testern und von Leuten, die denen immer Feedback geben, aber die Härteprobe ist dann für diese vielen neuen innovativen Spielmechaniken natürlich der Launch, weil dann erst all diese riesige Menge von Spielern kommen, die dann auch tausend und eine Idee haben, wie man das Balancing ausnutzen könnte mit Spezialstrategien, auf die Entwickler gar nicht gekommen sind. Weil das ist ja typisch für so Eckspiele, dass da tausend Möglichkeiten drin sind, wie man die Spielmechanik nutzen könnte. Und viele dieser Ideen haben die Entwickler nicht. Aber irgendjemand hat das dann, sitzt in Sri Lanka oder in Mississippi und macht das dann mal, stellt es in einem Video raus, andere sehen das und prompt schreien alle Leute, guckt mal, das Spiel wurde ausgetrickst und so leicht ist das und wie doof. Dabei gibt's einfach bei so vielfältig verschachtelten Spielsystemen einfach immer tausend Dinge, was man machen könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass es deshalb gar nicht so doof ist, dass man vielleicht sagt, wir sind bei der Spekulation, eine relativ späte Entscheidung gewesen im Design, dass man sagt, hey, komm, wir haben jetzt drei Spielsysteme, die machen wir jetzt mal auf den Härtetest, drei Epochen mit ihnen, mit ihren eigenen Spielsystemen, und das soll jetzt erstmal alles rund laufen und dann fügen wir noch was hinzu, aber ist natürlich Spekulatius.
Ja, ich glaube aber schon, dass du recht hast. Auch gerade, weil es zum Teil mehr Vielfalt im Spiel gibt, als wir sie auch bisher natürlich komplett hätten ausschöpfen können in der Zeit, in der wir es jetzt gespielt haben. Unter anderem, was allein diese Krisen angeht am Ende der Zeitalter. Auch da soll es ja viele Varianten geben von, je nachdem, wie man vorher gespielt hat. Jetzt kann ich kurz noch meine Lieblingsgeschichte erzählen, die ich vorhin schon angedeutet habe. Nämlich in diesem Mehrfrontenkrieg, in dem ich irgendwann war in dieser Partie, wo mich alle angegriffen haben, außer meiner besten Freundin Katharina, gab es eine meiner Städte, die belagert wurde und angegriffen wurde, dass ich dachte, okay, die wird fallen. Ja, das werde ich nicht verteidigen können. Das war die Hauptstadt meiner Religion, an der hing ich sehr, sehr stark, aber die wurde halt einfach da gab es einen riesigen Ansturm von gegnerischen Einheiten dann am Ende. Und dann spiele ich diesen Krieg, versuche mich da zu verteidigen, und dann kommt plötzlich die Meldung, die Krise dieses Zeitalters hat begonnen. Das steht da natürlich nicht, aber die Krise dieses Zeitalters begann, und es war die Pest. Die Pest brach aus zum Ende des Zeitalters der Entdeckung. Und es geht ja dann trotzdem, wenn diese Krise beginnt, noch ein paar Dutzend Runden weiter. Und diese Pest ist ausgerechnet ausgebrochen in genau dieser bedrohten Grenzstadt. Und die Pest führt dazu, das habe ich am Anfang gar nicht richtig registriert, dass die sowohl das Stadtfeld oder die Stadtfelder selber, das Stadtzentrum, als auch das Umland dann verseucht sind und Einheiten, die dort eindringen, Schaden nehmen, weil natürlich die Soldaten sterben an der Pest. Und dann konnte ich sozusagen diese Stadt von der Pest verteidigen lassen, weil alle Armeen, die angerückt sind, dort zugrunde gegangen sind, wegen dieser Seuche. Ich war erst so, oh nee, komm, jetzt habe ich diesen riesigen Krieg und dann bricht auch noch die Pest aus, wie viel Glück kann man denn haben? Und dann hilft sie mir, da zu gewinnen am Ende und diesen Krieg zu überstehen bis zum Ende des Zeitalters. Also das ist meine Lieblingsgeschichte und das ist nämlich auch das, was ich möchte, wenn ich dann Civilization spiele, in der Version, die dann erscheint im Februar. Ich will Geschichten. Ich will solche Geschichten. Ich will mit euch hier sitzen und euch genau solche Geschichten erzählen, weil das ist doch das Tolle an diesen 4X-Spielen, dass du immer wieder neue, spannende Erzählungen und coole Ereignisse hervorbringst. Nicht mal so sehr diese kleinen narrativen Events, die sie eingebaut haben. Diese, ihr wisst schon, wenn man irgendwie so eine kleine Einblendung kriegt, wo dann irgendwie steht, eine Wahrsagerin hat etwas herausgefunden und jetzt hast du zwei Auswahlmöglichkeiten. Möchtest du lieber mehr Zufriedenheit oder mehr Wissenschaft? Das habe ich irgendwann gar nicht mehr gelesen, sondern einfach geminmaxed, was ich gerade brauche. Aber das, was aus Spielmechanik entsteht an Geschichten, das ist für mich die Stärke von so einem Spiel. Also da geht es mir auch nicht so sehr darum, dass wirklich alles perfekt ausbauen. Sei jetzt ganz persönlich, ne? Ich als GameStar-Tester, da hat der Rainer schon den richtigen Ansatz, dann da genau reinzugucken, wie es unter der Haube aussieht. Aber für Micha, ist das das Allerwichtigste, coole Geschichten erzählen zu können. Und ich habe meine Pestgeschichte jetzt schon, was soll da noch kommen? Und das mit dem Vulkan natürlich auch. Absolut absurd.
Übrigens für alle Entwickler da draußen, wenn ihr zuhört, wenn ihr gute Bewertungen von der GameStar wollt, dann macht Krisen rein in eure Strategiespiele. Micha liebt das.
Nee, ich bewerte ja zum Glück nicht mehr.
Stellaris zum Beispiel ist auch so ein Fall.
Stellaris ist super,
komischer,
ja.
Zufall.
Ich
ist
weiß nicht,
auch
ob
eines seiner Lieblingsspiele und hat
ja,
Krisen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mal über Stellaris erzählt habe, aber ja, Krisen am Ende. Und Alpha Centauri, wie gesagt, hat es ja auch.
Also ich wusste gar nicht, dass du Stellaris jemals gespielt hast. Ja. Interessant zu erfahren.
Ich habe das ein paar Mal beiläufig vielleicht irgendwo erwähnt, kann sein, aber nur so hinter vorgehaltener Hand. Aber ich mag es, also es gibt da Leute, die mögen das nicht. Ich erinnere mich an den Kollegen Christian Schmidt, liebe Grüße an Stay Forever, der Alpha Centauri nicht mochte, weil er gesagt hat, ich mag es nicht, wenn das, was ich mir aufgebaut habe in so einem Strategiespiel, irgendwann kaputt gemacht wird vom Spiel. Und ein bisschen so sind ja diese Zeitalterwechsel auch da. Wir werden ja auch teilweise Modernisierungen entfernt und manche Gebäude überdauern den Zeitalterwechsel, andere aber auch nicht. Ne? Die sind dann halt weg, die man vorher gebaut hat. Und er mochte das überhaupt nicht, wenn man diesen Rücksetzer hat, ne? Wie bei Katastrophen in Städtebauspielen, wenn dann der Tornado kommt und die einfach die halbe Stadt platt macht in SimCity. Gibt's auch Leute, die das nicht mögen. Ich finde es immer spannend, weil es einfach dadurch herausfordernd bleibt oder auch frisch bleibt, ne? Und man sich auf neue Dinge einstellen muss. Dann.
Apropos Gebäude, können wir noch ganz kurz darauf eingehen, wie unfassbar hübsch dieses Spiel wirklich ist. Ich weiß, Daniel hat es zuvor schon erwähnt, aber also abgesehen vom Interface, die reine Spielgrafik, die Animationen, die detaillierten Gebäude und so, das ist wirklich, also ich finde es wirklich richtig, richtig hübsch. Also das.
Und da finde ich eine Sache extrem cool, weil es wird ja den Civilization-Entwicklern oft vorgeworfen, ihre Spiele seien zu gamey, also würden zu sehr nach der Brettspiel-DNA aussehen, die ja auch in Civilization drin schlummert. Und Entwickler haben deutlich gemacht, dass dieses Spiel weniger gamey aussehen soll. So haben die das immer angekündigt. Und ja, irgendwie ist das richtig, dass es nicht so aussieht, andererseits allerdings auch nicht, weil es gibt verblüffend viele stilistische Elemente drin, die erkennbar, wo die diesen Brettspielcharakter sogar nach vorne geschoben und veredelt haben. Dass zum Beispiel die Charaktere, auf die man trifft, die KI-Konkurrenten, die stehen auf so kleinen Mahagoni-Podesten mit feinstem Edelholz irgendwann im Regenwald abgerodet und haben überall so kleine Messing- und Goldgeschichten. Also man hat so richtige kleine Figuren, die dort stehen. Und auch wenn die Spielwelt sich so allmählich mit dem Fog of War enthüllt und die Hexwälder frei werden, das Ganze ist erkennbar so inszeniert, als ob da so kleine Kärtchen aufploppen, die man auf einem Tisch vor sich liegen hat. Und das fand ich unglaublich hübsch, weil ich hatte erstens gar nicht damit gerechnet, als sie gesagt haben, hey, wir werden nicht mehr gamey sein. Und ich hatte das Gefühl, das ist so ein Stück kackfrech sich auf die eigene DNA besinnen und die veredeln. Also sagen, ja, wir haben Brettspielcharakter, wir sind stolz drauf, wir schieben es in den Vordergrund und designen es so, dass es das Edelste von Welt ist. Wir sind quasi die Gucci-Variante der Brettspiele.
Wobei, da habe ich noch einen Punkt auf dem Zettel stehen, den Rainer mir rübergechattet hat. Unvorsichtigerweise an einem Punkt. Du hast nämlich gesagt, ja, es sieht gut aus, ne, was auch dieses Verteilen von Distrikten und Modernisierung auf die Karte angeht. Aber es macht den Humankind-Fehler. Was ist der Humankind-Fehler?
Insgesamt ist es auch dasselbe wie bei Ara History Untold. Die realistische Grafik ist halt letztendlich einfach unübersichtlicher. Also ich sehe nicht mehr so gut in meinen Städten, was da eigentlich steht, außer ich zoome ganz nah ran. Also dieses Gamey, was Daniel meinte vorher, dieses stärkere Brettspielartige von den früheren Teilen hat schon seinen Sinn zum Spielen. Also den Wirtschaftsdistrikt oder den blauen Forschungsdistrikt in Civilization 6, so kenne ich halt sofort weg. Und da sehe ich sofort, was ist in meiner Stadt, was ist in der gegnerischen Stadt. Und das ist jetzt deutlich schwieriger durch den realistischeren Look der Städte. Und gleichzeitig noch der Fehler mit Humankind konkret. Also das eine ist die Grafik und das andere ist, meiner Meinung nach, sind es insgesamt zu viele Gebäude, die ich baue. Also letztendlich ist die einzelne Entscheidung, was ich jetzt genau wohin bauen, fühlt sich weniger relevant an als früher, obwohl es letztendlich durch das Min-Maxing schon noch relevant ist, aber trotzdem, es ist einfach, es gibt so viele, die ganze Zeit, wenn ich mehrere Städte habe, dann kommt die ganze Zeit, ja, jetzt baue ich halt hier schnell was, da baue ich was, dann und dann hat das Spiel noch die Feedback-Probleme durchs Interface und am Ende klicke ich einfach schnell mein Gebäude irgendwo dahin, wo es halt, der Tooltip sagt, ist jetzt gerade am effektivsten. Und dadurch entsteht bei den Städten insgesamt so eine Gleichförmigkeit der Städte. Alles fühlt sich irgendwie so ein bisschen gleich an.
Also was ich, das passt da ganz, ganz gut zu. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sind die Ressourcen auf der Karte, weil du hast ja gerade einen Wiederspielwert quasi angesprochen, Rainer, und wie unterschiedlich oder unterscheidbar Partieverläufe sind oder Partien. Und das hängt für mich, hat die Karte einen viel größeren Auswirkung noch darauf, wie ich spiele, welche Strategien ich mache und so weiter. Weil diese Ressourcen, manche der Ressourcen, die man auf der Karte findet, die kann man halt einzelnen Städten oder Siedlungen zuweisen. Und es gibt auch einen Typ von Ressourcen, die sind automatisch fürs ganze Reich da und geben passive Bonusse. Die meisten muss man allerdings manuell seinen Siedlungen zuweisen und kann so beeinflussen, wo ist eine Produktionsstadt, wo will ich gerade die Nahrung boosten zum Beispiel, wo müssen die Bürger gerade ein bisschen glücklicher werden, weil sie gerade rumstinken, weil ich einen Krieg gemacht habe und den Leuten gefällt das nicht und so weiter. Aber je nachdem, wo du spielst auf den Karten, wo du anfängst, bekommst du halt auch andere Ressourcen teilweise und die stapeln sich. Und wenn du zum Beispiel auf einer Karte bist, in der du relativ früh 3 Silberressourcen anschließen kannst und mit Silber kannst du Einheiten, waren es glaube ich, billiger kaufen. Das sind 20% Rabatt für den Kauf von Einheiten pro Silbervorkommen. Und dann stapelst du 2 oder 3 oder du betreibst Handel, Außenhandel mit einer anderen Stadt eines anderen Reiches. Du siehst, welche Ressourcen die haben. Du hast einen Händler, den du bei denen in die Stadt rüberschickst, manuell. Dann bist du vor Ort und sagst, einmal handeln bitte. Und dann bekommen die Geld und du bekommst alle Ressourcen vor Ort. Dann kannst du dir meinetwegen noch mehr Silber oder noch mehr Gold holen. So kannst du dir angepasst an die Karte deine eigenen leichten Snowball-Effekte zusammentackern. Und so gibt's viele kleine Möglichkeiten, wie man halt Strategien nutzen und entwickeln kann aus dem Kontext von dem, was ich bei Partiestart entdecke in der Welt. Und das gefällt mir sehr gut.
Ja, das unterschreibe ich. So ging's mir auch. Dann tatsächlich so ein Silbervorkommen irgendwo zu finden oder die Ressourcen auch dann auf die Städte zu verteilen und die zu entweder spezialisieren oder dann verzweifelt zu gucken, wie man die Zufriedenheit hochpusht, wenn die alle gerade in der Krise am Ende alle am Rad drehen, weil sie unglücklich sind. Und du musst dann schauen, okay, dann gebe ich euch halt ein bisschen mehr Perlen und Elfenbein sozusagen, damit ihr glücklicher werdet. Aber das ist cool. Das ist ein cooles System, weil auch da wieder ein bisschen strategische Überlegung dahinter steckt, wo ich Rainer recht geben würde, mir ging es auch so, zumindest jetzt gefühlt, ne, so viel haben wir es noch nicht gespielt, aber beim Gebäudebau gehe ich meistens nur danach, okay, welche Boni werden mir angezeigt im Baufenster, die Universität bringt +11 Forschungspunkte, dann baue ich die mal, wofür muss ich sie dann auf die Karte setzen, da oben, entweder radiere ich einen anderen Distrikt aus und setze da halt dann die Uni hin oder ich füge sie zu einem Distrikt hinzu, da macht sie dann nur 10 Forschungspunkte, ist auch okay, bam, fertig. Ne? Also ich bin da noch nicht in diesem Modus, dass ich groß überlege, okay, wie kann ich jetzt wirklich min-maxen? Wie kann ich jetzt schon den Ausbau planen in 3 Zeitaltern, ne? Wenn ich weiß, dann wird dort eine neue Stadt sein und dann wird das diese und diese Synergieeffekte haben, wenn ich da einen Industriebezirk habe und dort drüben einen Wissenschaftsbezirk. Also in den Modus komme ich noch gar nicht, sondern ich denke einfach nur, okay, was habe ich jetzt gerade als Auswahl? Ne? Das Ding bringt plus 10 Nahrungspunkte, wenn ich es da oben neben den Fluss pappe, bam, fertig. Und ein bisschen so ging es mir in Humankind auch. Also auch da hat sich das zum Teil dieser Gebäudebau insbesondere und dieses Ausbauen der Karte bisschen beliebig angefühlt oder ein bisschen so nach Fleißarbeit.
Dieses Min-Maxen ist auch eher etwas für die Leute, die das Spiel immer und immer wieder spielen. Hier zum Beispiel.
Ja, da kenne ich einen, wollte ich gerade sagen. Ja.
Aber eine Frage, die ich unbedingt an euch beide loswerden möchte, weil das wahrscheinlich viele Leute auch interessiert. Die Entwickler haben ja gesagt, Civ 7 wird einsteigerfreundlich. Und ich hatte immer vorher den Eindruck, auf der Basis von den Infos und Streams, ja, es könnte funktionieren, dass Civilization 7 das eventuell einsteigerfreundlichste Civ aller Zeiten wird. Wie schätzt ihr das ein? Können Leute, die eben von Civ noch gar nicht so viele Ahnung haben, werden die angesprochen, schaffen es Firaxis und 2K Games in die kleine verschworene Gemeinschaft von uns Rundenstrategiespielern, uns noch ein bisschen frisches Blut zuzuführen?
Also ich würde sagen nein. Also ein ganz klares Nein, alleine schon deswegen, weil es sich so schlecht erklärt. Das ist mal absolut überhaupt nicht einsteigerfreundlich. Wenn ich überhaupt nicht weiß, wenn ich schon als Profi nicht weiß, was da passiert, dann wird es ein Einsteiger erst recht nicht verstehen. Also es muss sich dringend besser erklären. Dann kann man überhaupt nochmal drüber diskutieren. Und wenn es sich mal besser erklärt, dann bin ich trotzdem der Meinung, dass es im Grunde eigentlich komplexer geworden ist und die gesamte Spielidee komplexer geworden ist. Vorher war die grundsätzliche Idee einfach, spiel ein Typ mit seinem Land und Spiels bis zur Gegenwart ist leichter verständlich als dieses ganze Geschacher mit den Zeitaltern. Ich finde es super, aber ich finde, dass die Grundidee komplexer ist als früher.
Nee, also das würde ich anders sehen, weil das Spiel erklärt sich nicht gut. Also da hast du vollkommen recht. Und ich, auch wenn du einsteigst und dann siehst du die Auswahl der Anführer und Zivilisationen und dann erstmal eine lange Liste von Boni, mit denen du überhaupt nichts anfangen kannst, wo du dann so sagst, okay, plus 3 Wissenschaft auf Bergen bei Sonnenuntergang. Bringt mir das was? Brauche ich das? Also solche Sachen sind tatsächlich, glaube ich, eher abschreckend. Was ich aber sehr sinnvoll finde, ist dieses Zeitaltersystem, insbesondere aus Einsteigersicht, weil man damit auch kompaktere Partien erleben kann, um Spielmechaniken kennenzulernen. Ein Beispiel wäre, ne, du steigst halt einfach ein und sagst, okay, ich spiel mal nur die Antike. Oder ich spiel mal nur das Zeitalter der Entdeckung. Und früher, wenn du eingestiegen bist und gesagt hast, okay, mach mir einen fortgeschrittenen Start, dann hast du halt, weiß ich nicht, hast du halt gestartet mit 5 Städten und hast überhaupt nicht mehr verstanden, was da eigentlich passiert. Und jetzt, dadurch, dass halt diese Zeitalter mehr so in sich geschlossen sind, kannst du sagen, okay, ich mache einen fortgeschrittenen Start, dann kannst du am Anfang so ein paar Boni wählen oder beziehungsweise kannst du sagen, okay, vielleicht will ich einfach schon mit mehr Städten starten, dann sind das die Boni, die du wählst und platzierst die dann auf der Karte, wo das Spiel sagt, hier sind gute Orte für Städte oder Gemeinden und kannst dann halt dieses Zeitalter erleben mit seinen Zielen, mit seinen Mechaniken, rausgelöst aus diesem ganzen komplexen Gesamtverlauf des Spiels. Also das könnte ich mir vorstellen, ist für Leute ganz sinnvoll, die halt sagen wollen, okay, ich will halt diese Systeme erstmal isoliert kennenlernen und ein bisschen verstehen lernen. Aber also, wo ich dir nochmal recht geben muss, ist, man sollte sie trotzdem so viel besser erklären im Spiel, ja, um das zu erleichtern. Aber das Zeitaltersystem ist eher ein Vorteil, würde ich sagen, was das angeht.
Das Zeitaltersystem an sich schon, aber so wie es, also die einzelnen Systeme sind trotzdem relativ komplex teilweise, zum Beispiel mit den Schatzflotten und so weiter. Steckt relativ viel drin, was, glaube ich, erst recht erschlägt, wenn du noch keine Ahnung hast, wie das Basisspiel an sich überhaupt funktioniert. Also wenn du noch kein Civilization gespielt hast, dann, glaube ich, ist es insgesamt noch überfordernder, als wenn du einfach mal nur drauf losspielst.
Ach, die Schatzflotte, also das finde ich, das wäre für mich sogar ein Beispiel dafür, was relativ simpel ist, weil es sagt dir ja dann, okay, das ist eine Schatzflotte, fahr die einfach zu deinen Städten und pack sie aus.
Aber es steckt halt viel mehr drin. Was ist jetzt überhaupt ein Distant Lands? Also was ist was zählt überhaupt als neue Welt, welche Ressourcen, da musst du auch schon wieder wissen, okay, da muss ich jetzt auf die Ressource drüber fahren, überhaupt zu sehen, ist es jetzt eine Schatzflottenressource oder nicht.
Ja,
okay. Also diese Kleinigkeiten in der Umsetzung erschweren es jemanden, der sowieso schon von der Komplexität von so einem Strategiespiel erschlagen ist, glaube ich, erschwert es halt noch weiter, um reinzukommen, weil dann hast du das Gefühl, da ist jetzt was, das müsste ich verstehen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert, wo die Informationen dazu sind, und ich verstehe noch überhaupt sowieso nicht, wie das Spiel funktioniert. Also ich glaube, dass es das eher aktuell, so wie es umgesetzt ist, erschwert. Kommt vom Konzept her, ja, ist es einsteigerfreundlich, aber so wie es umgesetzt ist, eher das Gegenteil, würde ich sagen.
Okay, ich meine, fair enough. Ich hätte eher, also mir ging es eher so, dass wenn ich, gerade was dieses Entdecken der neuen Welt angeht, wenn ich halt sehe, okay, in der neuen Welt und diese, ne, da sind dann halt Ressourcen wie Kaffee oder Tee, wo ich auch weiß, okay, aus der echten Menschheitsgeschichte sind jetzt eher die exotischen Sachen, ne? Und das sind halt dann auch die Schatzflottenressourcen. Aber nochmal, erklären kann man das trotzdem deutlich besser und klarer. Ich erinnere mich noch in Civilization 4, als die Tutorials von Leonard Nimoy vorgelesen wurden. Wisst ihr das noch? Das war klasse. Gibt's so in der Form nicht mehr. Tutorials kriegst du natürlich als Texte. Aber gut, Leonard Nimoy weilt auch leider nicht mehr unter uns, aber es hätte ja jemand anders jetzt machen können. So diese klare Hilfestellung hat mir auch ein bisschen gefehlt. Ich glaube, was auch zum Teil noch helfen kann, ist, dass manche Systeme halt einfach nicht so viel Tiefe haben, ne? Wir haben die Regierungen vorhin schon angesprochen. Was wir nicht angesprochen haben, was aber unbedingt noch einen Platz hier finden soll, ist, dass die maximale Kartengröße, also die Weltkartengröße im Spiel aktuell Standard ist. Es gibt winzig, klein und Standard, was ich total bizarr finde. Weil selbst wenn sie sagen, also ich meine, Standard ist nicht klein, ne? Das ist jetzt nicht, fühlt sich nicht so an, als wäre man da in einen Käfig eingesperrt, das passt schon von der Größe her, aber ich finde es halt komisch, dass sie auch noch so benannt sind, also dass Standard momentan die größtmögliche Karte ist, weil sonst hätten sie doch einfach sagen können, okay, es ist klein, mittel und groß, dann ja, hätte man...
Sollte eigentlich ein Indiz dafür sein, wir sind ja einen Monat vor Release, dass das zeitnah nachgeliefert wird.
Denk also
alles
auch.
Andere, ja. Da fehlt man die Fantasie für, dass es so bleibt. Bei dem Thema Einsteigerfreundlichkeit, um die von mir selbst aufgerufene Frage zu beantworten, die ich viel früher hätte stellen sollen, weil ich begeistert bin, was daraufhin hier an Schlammcatchen begonnen hat zwischen euch. Das ist doch super unterhaltsam.
Du warst als durch den Kaffee holen jetzt mal oder so?
Das nächste natürlich mit, dass ich euch beim nächsten Mal viel früher aufeinander hetze. Das ist einfach sehr unterhaltsam. Aber eine Sache im Zusammenhang mit der Einsteigerfreundlichkeit, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber müssen wir mal ganz, ich versuche mich auch kurz zu fassen, das ist das Thema Breite und Tiefe der Entscheidung. Das ist ja ein ganz zentraler Leitsatz der Spielphilosophie, der Designentscheidung der Entwickler hier bei Civ 7, dass die sagt, wir wollen nicht mehr eine Flut von kleinteiligen und teilweise sich wenig bedeutsam anfühlenden Entscheidungen pro Runde haben, sondern lieber weniger Entscheidungen und deren Konsequenzen sich mächtiger anfühlen. Und das haben die wirklich gut umgesetzt. Ich habe weniger Klicks als zuvor. Es gibt keine Handwerker mehr im Spiel. Ich fand das vorher entsetzlich, die Vorstellung, ein Civilization ohne Handwerker zu haben. Mir standen die Sorgesfalten in die Stirn getackert. Mittlerweile sind nur die Altersfalten da zu sehen. Die Sorgenfalten sind weg, weil ich habe sie tatsächlich, ich vermisse sie nicht mehr. Ich habe nach ein paar Spielrunden vergessen, dass es ein Civilization ohne Handwerker ist. Und da ich ein riesen Fan von Handwerker bin, vor allem um die unbewacht beim Scouten loszuschicken, ist das echt eine Aussage von mir, wenn ich sage, ich vermisse keine Handwerker. Wobei ich jetzt hoffe, dass das keine Probleme hat, wenn ich beim nächsten Mal jemanden brauche, dass ich eventuell keine Handwerker mehr in die Wohnung bekomme.
Wir haben so viele Sachen von dir, die man hier einfach rausschneiden könnte. Menschen sind nur Material. Ich vermisse keine Handwerker. Writing Bull lässt es krachen. Mega gut. Ich gebe dir zu 100% recht. Vermisse ich auch nicht. Ich finde, an manchen Stellen hätte man sogar noch mehr abfallen können. Das ist das Thema Gebäudevielfalt. Da wäre auch weniger mehr. Ne? Einfach sinnvollere Gebäude, dafür vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 weniger. Ne? Ob ich jetzt ein Sägewerk, eine Sägemühle und eine Sägefabrik, fiktive Namen, aber es gibt halt sehr viele Gebäude, die zum Teil das Gleiche machen. Produktion ein bisschen liefern, ein bisschen Nahrung liefern. Auch da noch ein paar rausnehmen vielleicht sogar, je nach Zeitalter, um das mehr zu streamlinen. Aber Handwerker, dieses ganze kleinteilige Einheiten über die Karte schicken, vermisse ich nicht.
Dann spiele aber niemals den Religionsteil in Zeitalter 2, weil der ist noch genauso schlimm wie früher.
Ja, okay, die Missionare wären nämlich auch für mich eines der Dinge, wo ich mir so denke, das hätte ich mir gerne auch erspart.
Und bei den Händlern ist es genauso. Warum muss ich die Händler erst zu der Stadt hinschicken? Warum kann ich nicht einfach im Menü direkt sagen, geh zu dieser Stadt?
Ja,
dafür mach einen Handelsweg mit dieser Stadt.
Ja. Ja, da fehlt ein Button einfach nur, ja, wo man automatisch sagen kann im Menü, es zeigt er ja sogar, hey, ja, weißt du was, da drüben nach irgendwie der Stadt, das wäre ein geiler Handelsweg und dann fehlt genau dieser Button zu sagen,
make it so. Ich finde, das Menü sieht ja auch so aus, als wenn es gedacht wäre, dass ich da jetzt draufklicke.
Ich habe echt am Anfang nicht verstanden, ich dachte auch so, wo ist jetzt der Button?
Aber ob du jetzt, kann ich nachvollziehen, ich habe auch zuerst gedacht, das wäre nur ein Klick. Wir wollen natürlich überprüfen, ob der Weg, den der Händler geht, durch feindliches Terrain läuft, weil die Händler können geplündert und massakriert werden. Insofern ist es schon okay, sich das nochmal anzuschauen und ob dann die finale Bestätigung ein Linksklick auf der linken Seite oder ein Rechtsklick in der Mitte des Bildschirms ist, finde ich jetzt persönlich nicht so entscheidend.
Nee, ich finde eher, das Problem ist, dass du den da hinschicken musst und dann warten musst, bis er da hinkommt, oder? Oder habe ich da was übersehen?
Nee, das ist richtig.
Das ist okay. Bis der dann irgendwann wieder da angekommen ist, habe ich schon wieder so ein bisschen den Überblick über meine Händler verloren. Und du hast ja nur eine begrenzte Anzahl an Händlern pro Zivilisation und so weiter. Ich finde, das macht es einfach unnötig kompliziert.
Dass er da hin muss, finde ich nicht kompliziert. Das finde ich zum Beispiel nicht, weil das ist auch ganz cool für Scouting zum Teil, weil ich habe ein paar Mal meine Händler dann umgeleitet unterwegs, weil ich gesehen habe, hey, hier kann ich, wo ich dann diesen komischen Weltkrieg da an den Hacken hatte, hier kann ich ja jetzt irgendwie eine Stadt der Spanier sehen, die da gerade Ritter versammeln. Oh, vielleicht sollte ich meine Verteidigung darüber ziehen. Und den Händler haben sie dann in Ruhe vorbeiziehen lassen.
Also, ich hoffe sehr, dass deine Paketboten gerade nicht zu irgendwas sich denken.
Oh, ja, meine DHL-Boten schicke ich auch dann immer zur PC Games,
zu den Barbaren rüber. Die müssen für mich ja scouten gehen. Die werden einmal quer durch die Vororte geschickt, durch die besonders unsicheren Territorien. Dann im Umweg erst bei dir und dann müssen die bei dir dann Berichte erstatten, was sie alles gesehen haben. Wenn sie überlebt haben. Gibt's dann Trinkgeld?
Auf jeden Fall, ja. Ja, dann gibt's Ressourcen. Ja.
Oder halt für die Überblieben oder irgendwie eine Prämie für Witwen und Waisen, die zurückgeblieben sind, dass sie sich einen Sarg kaufen können.
Aber zumindest würde ich mal in Frage stellen, ob sich wirklich so viel weniger Klicks ergeben. Also okay, die Heeranführer sind gut und ich habe keine Handwerker zum Rumschicken. Aber dafür habe ich insgesamt mehr Gebäude auf die Karte zu klicken. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so viel weniger geworden ist oder... Wie seht ihr das?
Schon. Also ich finde, das ist schon ein Punkt. Gerade durch die, weil Städte erweitere ich ja dann durch den Klick in der Stadt an sich, der dir ja auch immer dann zum Anfang der Runde direkt serviert wird. Und ich muss nicht erst gucken, okay, wo steht der Arbeiter gerade? Na klar, konntest du für Arbeiter automatisieren, aber sind sie da immer auf der Karte rumgelaufen und dann wusstest du gar nicht, okay, baut er jetzt eine Windmühle oder baut... Also ich mag das sehr gerne. Ich bin aber auch ein Fan von solchen Systemen, schon seit Civilization Call to Power, damals Anfang der 2000er Jahre von Activision, wo es ja ein Baubudget gab für deine Zivilisation, mit der du dann Straßen und Eisenbahnen einfach auf die Karte pflastern konntest, ohne dass man da Arbeiter und Ingenieure in der Gegend rumschicken musste. Ich bin trotzdem jetzt nicht hundertprozentig der Fan davon, dass Straßenverbindungen automatisch entstehen auf der Karte, obwohl das ja auch mit zu diesem Konzept gehört, weil ich mir denke, das wäre eine Möglichkeit gewesen, die Zivilisation mehr voneinander abzuheben, weil in C5 waren ja die Römer die einzigen, die eine kostenlose Straße bekommen haben zur Hauptstadt, weil alle Straßen führen nach Rom. Ne? Und jetzt haben halt alle Straßen zur Hauptstadt. Also da wäre auch wieder das Potenzial eher da gewesen, die Völker vielleicht mehr voneinander abzuheben, indem man das nicht komplett automatisiert. Aber das ist ein, mit Ausnahme des Gebäudebaus, also was Gebäude in Städten angeht, weniger Micromanagement-intensives Spiel ist. Das Gefühl hatte ich schon.
Sagt mal, ihr zwei beiden, könnte man unser Gespräch abschließend dahingehend zusammenfassen, dass man sagt, ja, wir haben gemäkelt, ja, wir haben kritisiert. Mann, hatten wir viel Spaß dabei, sowohl beim Mäkeln als auch beim Zocken?
Ja, also ich finde, die Kritikpunkte sind schon da und sie sind valide. Ne? Ich finde trotzdem, um da den Kreis zu schlagen, was du am Anfang gesagt hast, vollkommen richtig. Es hat sich toll angefühlt und fühlt sich auch weiterhin toll an, dieses Spiel zu entdecken, weil halt so vieles anders ist. Das ist die Stärke. Es ist nicht the same procedure as every year. Es ist nicht irgendwie, ja, das habe ich ja schon sechsmal gespielt, jetzt machen wir halt noch ein siebtes Mal, weil die Konkurrenz ist halt Schrott. Sondern es ist wirklich, hey, Ich bin gespannt, was sie sich da ausgedacht haben. Ich werde jetzt auch sehr gespannt sein, die Moderne zu spielen, sobald wir es dann dürfen und damit den Mechaniken zu experimentieren, zu schauen, was die Ideologien, ne, bewirken, die ich vorhin angesprochen hatte, zu schauen, was diese Weiterverarbeitung von Ressourcen in Fabriken bewirkt, zu schauen überhaupt, wie es ist, das Spiel zu gewinnen, ne, weil diese Vermächtnispfade gipfeln dann im letzten Zeitalter in besondere Projekte wie die Weltbank aufzubauen, was dann zum Sieg führt. Also dieses Entdeckergefühl hatte ich schon lange bei keinem Civilization mehr so stark. Aber ne, wenn man halt dann trotzdem diesen kritischen Blick hat, den wir halt von Berufswegen einfach haben und mit der Lupe auf Sachen drauf guckt und überlegt, wäre das besser gegangen oder ist es schon vollends durchdacht, findest du halt auch viele Sachen, wo du sagst, so, okay, in 2 bis 3 Jahren wird das ein besseres Spiel sein, als es jetzt ist zum Release. Davon bin ich eigentlich ziemlich überzeugt.
Genau, ich glaube auch. Also ich würde da 100% zustimmen. Wenn du mich in einem Jahr nochmal fragst, bin ich mir sicher, dass ich es deutlich positiver sehe. Ich habe einfach nur persönlichen Beef mit Spielen, die mir Informationen vorenthalten, die ich wissen will. Ich hasse sowas, weil ich will verstehen, was ich mache. Und wenn ich das nicht kann, dann stört mich das. Aber das hat weniger jetzt wirklich mit der konkreten, mit den Qualitäten des Spiels zu tun, sondern einfach nur mit diesem letzten Polish.
So, das war ein langes und sehr spaßiges Gespräch, eine Diskussion über Civilization 7, seine Stärken, seinen Mut und auch seine noch aktuellen Schwächen und Fallstricke. Ich sage vielen Dank, Writing Bull, und vielen Dank, Rainer, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ist ja auch ein langes Gespräch geworden, aber es ist ja, ich meine, es ist die Menschheitsgeschichte, über die wir reden. Da steckt nun mal auch eine Menge drin. Wenn ihr mehr Civilization sehen wollt, sobald es dann zu haben und zu streamen ist, dann schaut doch bitte bei Writing Bull vorbei auf Twitch und schaut natürlich auch vorbei auf YouTube bei The Writing Bull, wo es eine Menge Strategiespiel-Videos einfach gibt und tolle Strategiespiel-Geschichten. Denn um das auch nochmal herauszuheben, was ich vorhin gesagt habe über das Geschichtenerzählen bei Spielen, gilt natürlich für dich und deine Let's Plays nochmal par excellence. Da die Geschichten zu erleben, was du dir ausdenkst, jedes Mal neu in der Partie, ist immer wieder schön. Also schaut vorbei, Writing Bull. Und von Rainer findet ihr natürlich so viel mehr bei der GameStar, weil du für uns nicht nur die Civilization-Berichterstattung machst, sondern einfach in Strategiespielen lebst für uns, sozusagen. Also ganz viel testest und ganz viel berichtest. Vielen Dank euch beiden nochmal. Vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugeschaut und zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.